Ihr hört Episode 21. Unser Gast ist heute Andy Mint. Er ist Leiter der Volkswagen Group Design.
Warum der passionierte Käferfahrer einst selbstgestaltete VW-T-Shirts verkaufte, weshalb er mit drei Freunden die heute legendäre Bahnparty ins Leben rief und welches VW30-Designmerkmal er für den kommenden Volkswagen ID.1 verwendet, schildert er uns in dieser Folge.
Vintage Wolfsburg, der luftgekühlte Podcast mit Georg Otto und Helge Ohmes.
Diese Folge entstand in Kooperation mit Bugbus.net, dem kostenlosen europäischen Kleinanzeigenmarkt und Veranstaltungskalender rund um klassische VW und Porsche.
Tag, Helge.
Moin, Georg.
Hallo, ihr da draußen.
Hallo, Andi. Moin.
Hi, guten Morgen.
Hallo, Andi. Schön, dass du bei uns bist.
Ja, wir freuen uns.
Ich freue mich auch sehr. Ne? Das wird toll heute, glaube ich.
Das glaube ich auch. Ich stelle euch unseren Gast jetzt erstmal kurz vor. Andi Andreas Mint eigentlich ist 57 Jahre alt und wuchs in Wolfsburg auf, studierte dann Transportation Design an der Hochschule in Pforzheim und ist schon ziemlich früh durch ziemlich kreative Einfälle aufgefallen. Nach Stationen bei Audi und Bentley ist er dann 2023 wieder bei VW gelandet. Und in all der Zeit ist er stets seinem dritten Käfer treu geblieben, den er auch heute noch fährt. Dazu kommen wir natürlich gleich. Doch jetzt erstmal die Frage an dich, Andi. In welchem Alter bahnte sich die VW-Leidenschaft bei dir an?
Ja, das hat natürlich früh angefangen. Ne? Ich bin nicht geboren in Wolfsburg, aber dort aufgewachsen. Und im Alter von 5 Jahren ist mein Vater mit mir ins Kino gegangen und da lief ein Herbie-Film. Ne? Und seitdem ist die Schraube im Kopf. Und das Besondere war, es war im Imperial-Kino in Wolfsburg. Also Wolfsburger kennen das. Ne? Das ist das alte, berühmte Kino gewesen. Und das es schon lange dort gab. Und es stand sogar vor dem Kino stand ein Herbie. Also die haben damals ein Herbie direkt davor gestellt. Ein richtiges Auto bemalt. Also ich kann mich noch richtig dran erinnern, als ob das gestern gewesen wäre, da stand ein echter Herbie vor dem Kino. Ne? Und das ist natürlich beeindruckend, weil ich war zum ersten Mal in meinem Leben im Kino überhaupt und dann auch noch ein Herbie-Film. Und der fuhr ja dann auf den Hinterrädern, das war dieses Originalding, wieder der auf den Hinterrädern gefahren ist und dann den Apollo GT vermeintlichen Ferrari versägt hat. Ne? Also total lustig, hat sich alles bei mir total eingeprägt.
Das war 1974. Das ist ja wirklich für damalige Zeit ungewöhnlich, dass da ein Auto vor der Tür stand. Also ein Herbie-Auto.
Ja, das war ungewöhnlich. Und ich kann mich erinnern, der hatte sogar die auf den Reifen weiße Schrift drauf. Also der hatte wirklich, also ich meine, der war sehr amerikanisch. Und so habe ich mir das gemerkt. Ne? So habe ich das in Erinnerung. Ich weiß nicht, ob der ein originales Kennzeichen hatte mit OFP. 857, aber so in diese Richtung ging das, ne? Ja. So sah der aus.
Ich mutmaße, dass das Auto ist, das VW als Promotion-Auto damals hatte. Also der Wagen, der heute noch im Museum steht, kann das
ja,
sein?
Ja, das
dem
müsste.
Herbie in großer Fahrtschriftzug?
Ja, das genau so. Also es müsste so sein. Ich glaube auch.
Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass es das Auto ist.
Ja, genau. 1974.
Genau, weil der steht im Zeithaus. So der Wagen, wo drauf steht Herbie groß und Fahrt. Ja. Weil das war ja dann, kann ich mir zumindest vorstellen, dass der das gewesen ist.
Es gab ja viele letztendlich, auch viele umgebaute und so weiter. Ja, und einer von denen muss das gewesen sein, ne? Von diesen Dingern.
Super.
Also total irre. Ja, und ist natürlich tolle Erinnerung für mich, ne? Und, dass so ein kleines Auto der Underdog dann die ganz Großen besiegen kann, ne? Das ist ja immer eine tolle Geschichte auch, die eigentlich super ist. Ne? Und ich habe in der Zwischenzeit gehört, dass der Herbie oder der Käfer von Disney damals ausgesucht worden ist durch das Design, weil er so aussah. Er hat gut zur Geschichte gepasst. Also das originale Drehbuch ist geschrieben worden ohne ein Käferdesign. Und dann hat der Käfer gut dazu gepasst. Das ist natürlich auch eine tolle Story.
Cool, ja. Wie war das denn damals in Wolfsburg, Andi? Also ich meine, das war ja, die Stadt war ja voll mit, naja gut, 74, als du dann so größer wurdest, kam dann ja eher dann Golf dazu, oder?
Genau, ziemlich schnell sogar und natürlich in diesen schrillen 70er Jahren Sicherheitsfarben. Ja. Das war ja damals ein großes Thema. Dieses Giftgrün und das Orange und Hellgelb und was es da alles gegeben hat, das habe ich auch noch wirklich in deutliche Erinnerung. speziell fand ich damals faszinierend auch ein Scirocco in Viperngrün und dann, weiß nicht, beiges Velour innen drin. Ja, ne? So Bilder habe ich immer noch im Kopf. Ne? Das war damals das Coolste, was es gab. Aber ich hatte auch in der Nachbarschaft gab es jemanden, der einen Käfer hatte. Mhm. Es war ein schwarzer Käfer. Das war ein Mexikaner, der war tiefer gelegt und mit Fuchsfelgen drauf. Und es war bei mir also drei Häuser weiter oder so. Und dann bin ich immer mit dem Fahrrad dann hingefahren und habe mir den angeguckt, ne, und war total fasziniert von dem Auto. Das hat mich auch schon früh getriggert. Das war ganz, also das war, ich war dann auch 10 oder 11 oder so und da hatte jemand so ein Auto da. Ne? Also krass. Es war, also drei Häuserblocks weiter stand immer ein schwarzer, tiefer gelegter Käfer mit Fuchsfelgen. Und den fand ich total faszinierend. Und seitdem, das hat mich da auch total getriggert oder es hat sich eingebrannt im Kopf, dass das ein tolles Auto ist.
Ja. Hast du dann irgendwie in deiner, ich sag jetzt mal, jungen Erwachsenenphase, so 12, 13, 14, hast du dann dir Magazine gekauft? Wie hast du dich mit dem Thema weiter beschäftigt?
Ja, natürlich, ganz klar. Ne? Magazine, es gab noch keine richtigen Käfermagazine, die kamen ja erst später. Ja. In meiner Erinnerung kam ja so mit VW-Szene, das war so das Erste. Ne? Und als ich das mal im Kiosk gesehen habe, bin ich total ausgeflippt. Da dachte ich, was ist denn jetzt los? Ne? Da gibt's ja wirklich für das, was ich gut finde, jetzt ein Magazin. Ne? Also es war unglaublich. Aber vorher war natürlich das übliche Automotorensport, habe ich damals noch auswendig gelernt. Ne? Das haben wir ja alle, glaube ich, zu einer gewissen Zeit hat man diese Dinger. Ja. Da gab es noch kein Internet oder Fernsehen war noch schwarz-weiß, nur drei Kanäle. Ne? Und fing erst abends um 19 Uhr an oder sowas, kann ich mich noch dran erinnern. Und da haben wir natürlich die Zeit genutzt, um so eine Automotorensport auswendig zu lernen. Ne?
Genau. Absolut. Wie war denn das, als du hast mit 18 Führerschein gemacht?
Ja, genau.
Gehe ich von aus, genau. Du hattest aber nicht gleich ein Auto.
Doch, ziemlich doch. Also ich habe dann mit, weiß nicht, ob ich 18 oder 19 war oder so, aber das erste Geld, was ich hatte, ich bin natürlich losmarschiert und habe mir einen Käfer gekauft. Mhm. Das habe ich schon gemacht, ja. In meiner Erinnerung, der hat 500 Mark gekostet. Es war so ein richtiger, runtergerockter, alter Wagen. Das war auch damals das günstigste Auto, was es eben auch gab. Ne? Yeah. Und das waren damals noch Käfer. Ne? Das waren keine teuren Autos, sondern ganz im Gegenteil. Die waren sehr, sehr erreichbar. Und vor allem, wir haben wirklich die Teile vom Schrottplatz holen können in der Zeit, was total geholfen hat. Ne? Ich kann mich erinnern, da ist der vordere Achsschenkel mal abgerissen, der Kugelkopf. Ne? Der ist mal abgerissen, der macht irgendwann komische Geräusche und dann irgendwann reißt er ab und dann liegt das Vorderrad im Kotflügel drin. Ne? Und du fragst dich, was ist das für ein Geräusch? Und später weiß man dann genau, jetzt reißt bald der Kugelkopf ab. Ne? Und das hat sich total eingeprägt bei mir. Und ich kann mich gut erinnern, ich habe dann das Fahrrad genommen, Rucksack, dann den ganzen Achsschenkel in den Rucksack hinten rein zum Schrottplatz und dann das Teil getauscht oder einen Ersatz geholt und das andere da liegen gelassen und dann zurück und wieder eingebaut. Und so war das dann repariert. Ne? Also nicht mit Einpressen von Kühlköpfen oder so, sondern damals lagen die da alle rum und du konntest überall was rausschrauben. Und das war ja die Basis, um das sich leisten zu können. Ne? Ja. Ich war Zivi zu der Zeit, ich hatte kein Geld und dann auch als Student nicht. Und dann haben wir immer so vom Schrottplatz die Teile geholt. Und das war ja das Tolle damals. Ne? Lagen auch die ganzen Typ 4 Motoren rum und so. Ich weiß, für manche ist das ein bisschen Pfui, aber also das war damals irre. Ne? Es gab auf jedem Schrottplatz alles mögliche Luftgekühlte. Das war nichts Außergewöhnliches. Krass. Und es war damals auch noch gestapelt auf Schrottplätzen. Ja. Und so haben wir uns da versorgt. Ne? Und so konnte man günstig Auto fahren. Ne? Ja. Und das war toll. Ja, tolle Erinnerungen. Ne?
Was mich interessiert, zur selben Zeit ungefähr, wo du den schwarzen 70er, von dem du eben gesprochen hast, gekauft hast, da hast du ja auch bei Jugend forscht mitgemacht. Und da hast du
eine andere Geschichte.
Ja, genau. Und da hast du aber was anderes als Basis verwendet. Warum denn? Und was denn?
Ja, das war ein Citroen 2CV. Das war eine Ente. Ente war auch ganz günstig. Ente fand ich auch toll. Habe ich ja auch, also ich weiß gar nicht, ob ich damals da Geld für bezahlt habe, aber das gab's ja auch überall auf dem Schrott und ich glaube, ich habe auch für 100 Mark oder so eine alte Ente gekauft und habe auf der Basis dann mir ein Auto gebaut, ja, weil die auch ein tragendes Chassis hat und weil die ganze interessante Federung hat, ne? Also wenn man sieht, die hat ja so eine Einzelradaufhängung, die total toll aussieht, so als Achskonstruktion, also Chassis-Konstruktion ist ganz toll, Zweizylinder-Boxer. Und da wollte ich so ein modernes Auto drauf bauen, was sehr stromesgünstig war. Irgendwie habe ich mir das in den Kopf gesetzt. Es hatte so, heute würde man dazu Shapeshifting sagen. Also es gibt's ja auch inzwischen, dass man in der Aerodynamik irgendwelche Bauteile rausfahren lässt. Ne? Mhm. Das nennt man ja Shapeshifting. Und das habe ich damals, gab's den Ausdruck noch nicht, aber da habe ich so ein Auto gebaut oder davon geträumt, wie man Coupé in einen Kombi verwandelt. Ja, es hatte so ein Klappheck, dann konnte man das auseinanderfahren und das Auto sah aus wie ein aerodynamisches Coupé, was man, wie gesagt, in so ein Kombi verwandeln konnte mit so einem Handgriff. Und das war die Grundidee.
Das muss man vielleicht ganz kurz mal sagen. Jugendforscht ist ein Wettbewerb vom Stern, ne? Von dem Zeitschrift Stern. Ich glaube, die Aktion gibt es sogar heute noch. Und da können Jugendliche forschen. Auf allen Gebieten, ne? Physik, Chemie, egal was.
Ja.
Und du hast gesagt, ich baue ein Auto. Also das ist Wahnsinn.
Ja, ich weiß auch nicht, wie ich auf den Trichter gekommen bin. Aber ich habe das skizziert. Es war immer so... Ja, wie bei Autoprojekten, das ist dann irgendwie krankhaft, ne? Man muss das dann unbedingt machen. Man hat da irgendwie das Licht gesehen und dann musst du das machen.
Ne? Aber du hast es ja gemacht. Das Ding ist ja fertig geworden. Es ist ein komplettes Auto geworden. Wir zeigen die Fotos nachher, aber es ist ja fertig geworden. Du hast in den Wettbewerb teilgenommen mit dem richtigen Auto nachher und dann kam ja was ganz Besonderes, muss ich sagen. Du bist ja.
Nee, du hast VW angeschrieben, genau.
Eben. Du bist ja ein feiner Kerl. Du hast einfach mal bei VW angeschrieben und gesagt: Hallo, ich bin Andreas Mint, ich habe ein Auto gebaut.
Ich möchte gerne in den Kanal.
Genau, ich möchte. Ist ja witzig, was sie alles rausgefunden haben. Ich habe das vielleicht verdrängt alles. Aber ich war tatsächlich mit dem Ding im Windkanal. Und es war natürlich für mich sensationell, dass man mich da hat das ausprobieren
Andi,
lassen
dürfen. Andi, du erzählst es so nonchalant. Wie, wie war das denn? Du warst 20, du schreibst einen Brief an VW, hallo, ich bin Andreas Mint, ich habe ein Auto gebaut, ich möchte jetzt in den Windkanal. Wie hat denn VW damals geantwortet?
Also ich kann mich da nur noch sehr dunkel dran erinnern. Ne? Aber es war wirklich so, damals, man hat wirklich Briefe geschrieben mit einer Schreibmaschine, da gab es dann noch keine E-Mail oder sowas und ich habe das dann gemacht, dahin geschickt und die haben geantwortet, ja, wollen wir mal gerne ausprobieren. Und ich habe die dann selber auch gefragt, als ich da war, wie kommt es denn dazu, dass ihr mich hier hinlassen? Nee. Und die haben gesagt, ja, die fanden es interessant und die lassen immer mal wieder solche Sachen zu von privaten Leuten, damit die Referenzen haben. Mhm. Ja? Also damit die mal außergewöhnliche Dinge, wollen die immer gerne messen, damit die einfach mal in ihren Unterlagen auch andere Sachen haben als das Übliche, ne? Dann auch sagen zu können, das Auto hat ja freistehende Räder, das war auch ein bisschen ungewöhnlich. Und dann haben die gesagt, die wollten das einfach mal ausprobieren. Ne? Ich habe Bilder geschickt natürlich und haben die gesagt, wir wollten gerne mal so ein Auto mit freistehenden Rädern probieren. Und die Idee mit dem Klappback war ja auch so, ich wollte dann, dass der Wert sich verändert. Also, und es ist auch so gekommen. Also da hat er sich dann, ich weiß gar nicht mehr, was der 0,31 oder war das? Und dann hat er sich gefaltet und war es 0,33 oder sowas, was eigentlich die Verbesserung war, die ich mir versprochen hatte. Es war nicht so viel, aber es gab einen Unterschied. Ne? Und ich glaube, daran hatten die auch mal Interesse, das zu sehen, ob das überhaupt geht oder nicht. Und das ist ja auch ein Forschungswindkanal. Das heißt, die Forschung lässt dann auch mal Dinge zu, die ungewöhnlich sind.
Yeah.
Und da hat man damals auch Fahrradfahrer zugelassen, also irgendwelche verrückten Sachen, Skiflug und was es da alles gibt, ne? Oder Drexler. Genau. Da stand mal ein Drexler drin, der, ich weiß gar nicht mehr, was das war, so ein Käfer mit Liqui Moly Werbung auf der Seite.
Das war der Heating. Ja, das war der Heating damals, genau.
Helge, du kennst den bestimmt noch, ne, wenn ich das sage. Und der stand da auch mal drin und da haben die auch mal einen CW-Wert gemessen von diesem Drexler. Ne? Also solche Dinge haben die ausprobiert.
Wie hast du denn diese umgebaute Ente da hinbekommen?
Ja, die habe ich tatsächlich, also die war fahrbar, die konnte man fahren, aber ich habe die getrailert.
Okay.
Ich glaube, ich habe die damals getrailert. Irgendwie, ich kann mich aber nicht mehr erinnern, wie, aber irgendwie stand die auf dem Anhänger. Aber man konnte das Ding fahren, das Ding fuhr, ne? Das habe ich da irgendwie verdrahtet und konnte damit im Kreis fahren. Ne?
Und dein Bruder...
Ich hatte nie eine Zulassung oder irgendwas.
Ja, dein kleiner Bruder Henning, der 10 Jahre jünger ist, der durfte dir Handlanger spielen bei dem Projekt.
Genau, Henning. Henning ist auch lustig. Der hat jetzt auch, sag ich mal, für Volkswagen viel zu tun. Yeah. Er ist Innenarchitekt und arbeitet, oder Architekt, nicht Innenarchitekt, er ist Architekt und macht viel Messebau über eine Agentur. Und deshalb habe ich viel mit ihm zu tun. Aber oft ist es so, wenn ich anreise, muss er wieder zurückreisen, weil der irgendein Aufbau fertig ist. Und dann treffen wir uns manchmal an der Autobahn oder auf der Autobahn oder sowas. Aber er ist wirklich lustig. Und wir sind da aus dem gleichen Holz geschnitzt. Er hat sich jetzt auch ein ID Polo bestellt. Ne? Muss warten bis März nächstes Jahr, weil die Lieferzeiten so lange sind. Ja. Was auch eine tolle Sache ist mal für uns, dass er so stark nachgefragt ist. Ne? Ja. Das wird eigentlich eher gefeiert gerade. Aber wir haben immer viel Spaß und ist immer lustig. Ne? Und genau, und Henning, ja, er hilft mir natürlich, 10 Jahre jünger. Also wenn ich 18 war, dann war der 8, ne?
Ja. Aber ihr seid eine VW-Familie, das sieht man ja irgendwie auch. Denn auch dein Vater war ja schon auch schon dabei, ne?
Richtig, mein Vater war schon Designer bei Volkswagen und ist damals von GM oder von Opel, wenn man so will, gewechselt zu Volkswagen. Ne? Und im Nachhinein habe ich mir auch gefragt, das war ziemlich mutig, weil das war ja eigentlich eine Zeit 1974, wo es VW gar nicht gut ging. Nee. Da gab es auch eine Krise und da gab es eine Ölkrise und dann war der Käfer im Prinzip zu lange gebaut. Man konnte den nicht richtig verkaufen. Also ganz lange war der das goldene Kalb, ja, von dem man gut leben konnte und dann plötzlich ist der gefallen. Ne? Und keiner wollte mehr einen Käfer kaufen, weil der dann durch die Luftkühlung natürlich auch ein bisschen mehr verbraucht hat als andere, die ein bisschen magerer durch die Gegend gefahren sind. Ne?
VW hat einen radikalen Bruch gemacht. Ne? All das, was VW immer heilig war, also der VW-Käfer, Heckmotor, luftgekühlt, Drehstabfederung, wurde mit einmal ersetzt durch den VW Golf mit Frontmotor, Wasserkühlung, McPherson-Federbeine und so. Also ein radikaler Bruch. Und trotzdem hat der Kunde es angenommen. Das ist das eigentliche Wunder in der ganzen Sache. Ne? VW war mit einmal wieder wer und es ging wieder bergauf mit dem Golf. Ne? Das ist auch wieder so eine ganz tolle Geschichte.
Ja, einfach. Ist dramatisch. Ne? Ich habe auch mal einen Podcast gehört über die Zeit, ne? Damals in den frühen 70ern, denen ging es wirklich schlecht und die haben sich wirklich bedroht gefühlt vom Untergang. Zusammen mit der Ölkrise, es gab ja Leute, die haben Benzin gebunkert, weil die wirklich den Glauben hatten, dass in der folgenden Woche kein Benzin mehr da ist und es nie wieder Benzin gibt. Ne? Also es war wirklich eine dramatische Zeit und der Wechsel bei Volkswagen war natürlich, Helge, wie du sagst, der war 180 Grad die andere Ecke. Ja. Ne? Also es hat sich alles geändert und aber wenn man genauer hinschaut, auch nicht, ne? Weil die Werte, die Grundwerte sind doch erhalten geblieben beim Golf. Ne? Ja, zum Beispiel die Sicherheit. Man hat ja beim Käfer immer gesagt, der ist ganz stabil, der ist ganz zuverlässig, er läuft und läuft und läuft. Und das hatte ja ein Golf auch. Ja. Und der Golf hatte auch zum Beispiel eine ganz starke C-Säule, was dann später so ein Designelement geworden ist, was wir heute noch pflegen. Ja. Das kam ja eigentlich auch aus dem Käfer, ne? Dass man, sag ich mal, ein stabiles Dach hat, was stabil verbunden war mit dem Körper. Ne? Das kommt aus dem Käfer. Und wurde glücklicherweise über den Golf übertragen dann als Charakterelement in die Zukunft. Ne? Ja. Also nicht alle Säulen waren so dünn. Das hatte ja damals, da gab es so Autos wie den Roh 80 oder sowas, die ja als moderner galten. Die hatten dann ganz dünne Säulen rundherum, damit man eine gute Rundrum-Sicht hat. Aber wenn man einen Überschlag hat, dann ist sofort das Dach platt.
Da ist wieder, ich erinnere mich gerade, sorry, aber da ist wieder ich habe gerade wieder so einen Andi-Mint-Moment wieder, weil Andi-Mint mir immer solche Sachen erklären kann, wie die breite C-Säule. Ich kenne die breite C-Säule des Golfs, das ist mir ganz klar. Dass die breite C-Säule des Golfs aber auf den Käfer zurückgeht, wird mir gerade jetzt erst wieder klar, muss ich gerade sagen.
Also ja, vielleicht ist es auch eine Fantasie von mir. Es kann sein, manchmal, aber wenn du wirklich siehst, der Käfer hat eine massive C-Säule, wenn du so willst. Ne? Ja. Der hat das. Ne? Und das hat ein Golf auch und es hat einen Charakter gemacht. Ne?
Ich sage das nur für unsere Hörer, weil ich habe mit dir schon öfter solche Gespräche geführt und da kommen immer solche so witzige Sachen daraus, wo ich immer sowas lerne, wo jemand denkt, ach ja, stimmt ja überhaupt. Du hast so eine tolle Sicht auf die Sache, weil du eben halt Designer bist halt.
Ja, das ist ja meine Profession. Ich sitze hier den ganzen Tag und mache sowas und dann fallen einem natürlich solche Dinge auf auch. Ne? Und ich habe ein Rieseninteresse auch an historischen Gestaltungen, ne? Wo was herkommt. Das hat mich immer fasziniert, ne? Auch in der Musik. Wer hat zum ersten Mal einen Rock'n'Roll-Song gemacht, wer war das, warum? Warum ist das so benannt? Wo kommt das alles her? Ne? Elektronische Musik von Kraftwerk erfunden in den frühen 70ern mit analogen Instrumenten. Die hatten ja gar keine digitalen Dinge und haben das aber vorempfunden, was dann später Mainstream wurde. Ne? Ja. Und das fasziniert mich total. Ne? Die Frage, wo kommt es eigentlich her? Ja. Warum wir so weshalb? Ja. Und was hat das für eine Bedeutung dann für uns in der heutigen Zeit? Ne? Das ist finde ich immer wichtig, dass man um sich rumschaut und schaut, wo kann man sich inspirieren lassen, was ist da Tolles. Ja. Ne?
Ja. Kommen wir nochmal zu deinem ersten Käfer. Den hast du ja ganz normal im Alltag gefahren.
Richtig, ja, natürlich. Das war ein Alltagsfahrzeug, im Winter, im Sommer, immer, der musste immer ran im Urlaub und sonst wie, ne? Urlaub gab's aber nicht viel, muss ich sagen, weil wir, oder zu der Zeit wenig Geld und viel zu tun, ne? Viele Ideen. Und ich habe den wirklich im Winter gefahren und der Wagen war deshalb auch nicht in einem guten Zustand, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Der hatte, also den musste ich dann schweißen unten rum. Da war ich ständig, lag ich da drunter und musste irgendwas zubraten. Ne?
Wo hast du denn geschraubt?
Ja.
Auf der Straße.
Auf der Straße, ja. Also zum Beispiel diese Geschichte von dem abgebrochenen Rad, was ich ja schon angedeutet habe vorher. Das war auch, das passiert beim Einparken, das ist ja öfter so, dass der Kugelkopf dann abreißt, wenn er besonders belastet wird. Zum Beispiel beim Einparken. Da ist es dann passiert, dann lag der Wagen, der war dann da, wo er war. Der musste dann da auch repariert werden. Und dann ging natürlich das Fenster in der Nachbarschaft auf und die haben sich dann beschwert, warum ich das dann direkt hier mache. Und dann habe ich gesagt, ja, tut mir leid, weil das Rad abgebrochen ist. Ich kann den jetzt nicht irgendwo hintragen, sondern das muss ich da machen, wo das Auto ist. Ne? Und da wurde es dann repariert. Ne? Oder ich kann mich erinnern, ich habe mal, in Pforzheim war das dann, ich habe ja da studiert, da gab es auch so ein Autoteile, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, so ein Autoteile-Laden, da habe ich mal Bremsbacken gekauft, weil die Bremse war dann verschlissen und dann habe ich das vor der Tür repariert. Und das Problem war nur, es war Minusgrade, Schnee lag da und die Hände waren immer festgefroren an den Bremsbacken. Ne? Und aber das ging, ne? Das musste man nur irgendwie, es ging ja nicht anders, ne? Ja, also es musste dort immer repariert, also ich habe es auf dem Hof von dem Autoteilehandel, habe ich dann repariert auch, ne? Ist ja klar, ne? Ich habe mich da mit dem letzten, wir haben es immer da gemacht, wo es Auto stand, ganz einfach, ne? Klar. Da gab es keine Garage oder so, das war total der Luxus, in der Garage sowas zu machen, ne?
Bist du da viel gependelt von Wolfsburg nach Pforzheim oder warst du schon die meiste Zeit in Pforzheim unten?
Nee, ich bin auch gependelt, aber ich bin da nicht regelmäßig gependelt, das nicht. Ne, sondern wenn das Semester zu Ende war, dann bin ich halt wieder zurückgefahren. Aber unter dem Semester nicht, natürlich nicht. Aber ich habe da noch lebendige Erinnerungen an die Kasseler Berge, die man ach und krach da hochgefahren ist mit 34 PS, ne, ganz rechts zwischen den LKWs. Ich weiß auch genau, wie das war, wie man da immer Anlauf nehmen musste und so. Und natürlich von Karlsruhe nach Pforzheim, der steile Berg, der war auch immer so, musste Anlauf nehmen, ne? Ja, das kennst du auch.
Ja,
dann,
klar.
Wenn du vom Rheintal hochfährst in Schwarzwald, wenn man so will, genau. Ne, dann muss man da auch Gas geben, ne, volle Pulle. Und auch witzige Sachen erlebt da, ja.
Du warst ja auch auf Treffen unterwegs, zum Beispiel in Geesthacht. Da haben wir ja auch schon ein paar Mal von gehabt. Ja. Da war ja früher immer Rennen. Und erzähl mal deine Geschichten, deine Anekdoten von Geesthacht. Da gibt es ja einiges.
Ja. Ja, gibt's einiges, ganz lustig. Ich bin da mit Dirk Behrens, Spitzname Tauge damals, ne, bin ich nach Geesthacht gefahren mit ihm zusammen und er hatte einen 59er Käfer mit diesem Golde-Faltdach, ne? Also das große Faltdach, wunderbar. Und da haben wir uns erstmal total die Gesichter verbrannt, weil du ja nicht merkst, dass da ist so ein Wind in der Kiste. Da sind wir schon mal erstmal verbrannt da angekommen und waren dann aber das ganze Woche, wir haben da natürlich gezeltet und haben uns da in den Hügel gesetzt und haben da die Käfer angeguckt und das war natürlich total. Wie soll ich sagen, wir hatten eh schon eine Schraube im Kopf und da hat man da gesehen, wie die da rumgeknallt sind auf dieser Go-Kart-Strecke. Ja. Es war ja eigentlich eine Go-Kart-Strecke. Ja. Und da ist immer Käfer 1:1 gefahren. Also es gab immer nur zwei Autos, nicht so ein großes Starterfeld, sondern immer nur zwei Autos, die gegeneinander gefahren sind. Und das war natürlich toll. Das war eine Show, das war riesengroß. Ne? Und das war auch ein Erlebnis, das zuzuschauen, weil man konnte ja in diesem Hügel sitzen, weil das war ja wie so eine Sandkuhle oder sowas. Ne? Also so ein ausgebaggertes Loch. Helge, du kennst es bestimmt besser als ich.
Ja, Georg kennt es auch, aber ja klar, das ist noch heute und ja, klar.
Also, aber das erste Käfertreffen, auf dem ich jemals war, war auch schon wieder mit meinem Vater. Mhm. Das war 1978. Da gibt es auch irgendwo noch Bilder. Ich muss mal wirklich graben in den alten Fotobüchern. Und zwar war das 1978. Das war eine Demonstration gegen die Einstellung des VW-Käfers in Wolfsburg. Das war eine Demo. Ach. Das müsst ihr euch mal vorstellen. 1978 wurde Käfer Cabrio eingestellt. Hm. Und da gab es eine Gruppe, die haben demonstriert dagegen. Ja, und da war ich dabei. Da habe ich immer noch, da war ich dabei. Das hat mich auch total beeinflusst. Da waren natürlich lauter kupferfarbene oder goldfarbene, diese tollen Farben, die es damals gab fürs Käfer Cabrio mit den Zusatzscheinwerfern, dicke Räder, ATS-Felgen. Und auch das hat mich schon fasziniert, dass man den Käfer nicht so nehmen muss, wie der war, sondern man konnte tausend Dinge damit tun. Ne? Und was ich auch toll fand, das Prospekt, das Käferprospekt von damals, es hatte die allerletzte Seite mit ganz vielen kleinen Fotos, wie man gesehen hat, was man aus dem Käfer machen konnte. Also da konnte man einen Buggy draus machen, ein Gartenhaus hinten drauf bauen und einen Drechsler draus machen. Und diese Bilder waren da alle drauf, ganz klein. Und das, glaube ich, hat mich schwer getriggert, auch ein Fan davon zu werden, weil das so faszinierend ist, dass du da ganz flexibel bist. Er hat ja eine tragende Plattform und du kannst jetzt tausend Dinge draus machen. Wie ein Buggy zum Beispiel. Und das als Kind fand ich das total faszinierend, dass man nicht das Originale akzeptieren musste, sondern man konnte was draus machen. Und dann das Käfertreffen, Demonstration und dann Geesthacht. Und da fahren die da alle ganz schnell und dann, oh, das ist ein Typ 4 Motor, das ist ein Typ 1. Was kann man damit machen? Was und da hat man dann gelernt, welche Felgen sind das jetzt? Was ist denn hier MP8-Spoke? Ja. Was ist denn das überhaupt? Und wie kann man Käfer überhaupt tiefer legen und so? Diese ganzen Themen, die haben wir dann da alle, sag ich mal, kennengelernt. Ne? Und kann man auch eine Drehstabfeder rausziehen und dann wird er auch tiefer. Und da haben wir immer diskutiert, was kann man da alles machen. Ne? Und das haben wir in der Zeit kennengelernt. Ne? Und da war Geesthacht natürlich auch so eine Quelle. Da hat man zum ersten Mal diese Dinge alle gesehen, die verschiedenen Styles, was die Leute damals so alles so gemacht haben. Und ich fand eigentlich immer alles gut. Also ich war nicht immer der, der gesagt hat, ein Käfer muss jetzt so sein und nicht anders, sondern ich fand immer alles gut. Also bei Motorrädern ist es genauso. Ich mag immer alles. Also ich finde ein Rennmotor toll, aber ich finde auch einen Cruiser toll. Ja? Und so ist es beim Käfer auch. Ich bin jetzt nicht nur Fan von der einen oder anderen Style, sondern ich finde alles gut. Ja.
Apropos Style, Style hatten ja auch die T-Shirts, die ihr in Geesthacht angeboten habt.
Ja, das war auch eine witzige Aktion. Wir hatten ja wenig Geld, ne? Und wir wollten jetzt Käfer umbauen. Wir wollten irgendwie, wir brauchten Geld, damit man Käfer kaufen kann und umbauen kann. Und ich habe da gesehen, ja, jetzt machen die, da gibt's Leute, die verdienen damit, die verkaufen da Teile und auch T-Shirts und alles Mögliche. Und dann haben wir gedacht, das können wir irgendwie auch. Das machen wir jetzt auch. Und weil ich fand das auch immer toll, ja, da gibt's eine Möglichkeit, da Geld zu verdienen. Ja. Und wir waren ja echt pleite, ne? Wir waren chronisch total pleite. Wie gesagt, auf dem Schrottplatz immer irgendwelche Teile geholt für 10 Mark, 20 Mark oder so. Und jetzt haben wir gedacht, jetzt machen wir mal T-Shirts. Und ich habe dann so Schablonen gemacht mit Airbrush. Und dann gab es so Stofffarben. Und dann haben wir mit diesen Schablonen und so ein bisschen reingemalt und dann so Kalog T-Shirts gemacht, die wir dann dort verkauft haben. Und witzigerweise haben wir die alle verkauft, ne, in allen möglichen Größen.
Wieso machen die schon aus?
Ja, das war witzig. Es war so 80-Style, ne? Aber volles Programm. Ne?
Aber volles Programm.
Auch mit den Farben. Ja, also so weiße T-Shirts mit türkisfarbenen Käfer und roten Rücklichtern. Und also richtig 80er Jahre, ne?
Mit Palmen. Surfstyle, genau, richtig Surfstyle.
Genau, Surfstyle, Palmen. Kellogg, volles Programm.
Das war natürlich, ich kann mich daran erinnern, ich sehe diesen T-Shirt-Stand vor mir. Diese T-Shirts vor mir irgendwie, weil die sahen anders aus als die anderen Shirts, auf jeden Fall.
Jetzt,
die zeigen wir noch.
Auch und du musst dir mal überlegen, die waren selbst gemacht, ja? Wir haben die nicht gedruckt, sondern jedes einzelne war mit der Hand bemalt oder mit Schablonen und Airbrush. Ja. Na, also es war schon verrückt, ne? Das war eigentlich auch, ich kann mich erinnern, haben wir die für 30 Mark verkauft oder so?
35.
Und dann hatten wir am Ende, das war richtig Geld, ja, das war damals richtig Geld. Und wir hatten dann alle, die waren alle weg, ne?
Ja.
Und dann haben wir also ich hab ich mit Dirk gemacht zusammen und wir haben dann 1000 Mark gehabt am Ende von, ne, also wir hatten 1000 Mark und da haben wir uns, oh, da können wir uns jetzt eine Puma-Achse kaufen, ne, oder, weißt du, da haben wir so rumfantasiert, was wir jetzt damit machen mit dem Geld und natürlich haben wir das alles reingesteckt in unsere Käfer dann, ne, das war ganz klar, ne.
Sonntagabend 1000 Mark und ein Sonnenbrand, ne, super.
Ja, Sonnenbrand, total
was Sonnenbrand. Was machen wir glücklich, ne?
Ja, mit 59er Käfer, ne, also einen Tapeziertisch haben wir dabei gehabt, ne? Ja. Aufgeklappt, T-Shirts drauf, mit einem 59er Käfer hingefahren, total verbrannte Gesichter, ein aber, Rennen gesehen ja. Und T-Shirts verkauft. Was für ein Wochenende.
Eben.
Und da waren wir beide noch Zivis, ja, also da waren wir so, Schule war vorbei, 18, dann, was war man da, 19 oder ja. 20 Jahre ja. alt, also total grün hinter den Ohren, ja, ne? Also total, also ich weiß nicht, ne, also keine Ahnung vom Leben, ne, aber dann haben wir da es hinbekommen, irgendwie mal Geld zu verdienen, ne? Und das ja. ist ja auch was Tolles, wenn du in dem Alter, weißt du, das ist ja ganz anders zu schätzen.
Richtig,
ne?
Natürlich.
Ich habe damals ja auch Zeitungen ausgetragen und so, also um eben so Geld für ja. Mofa oder irgendwie sowas, ne? Das haben wir ja auch irgendwie uns erarbeiten müssen. Ne? Ich komme aus einer Großfamilie, sag ich mal so, 4 Kinder. Und da mussten wir eben, wenn du was haben wolltest, musst du dafür arbeiten. Ne? Und das finde ich aber toll. Im Nachhinein war das ein tolles Erlebnis. Bitte. Das ist natürlich auch prägend. Ne?
Ja.
Dann weißt du auch ein bisschen, dass du schätzt, ne? was der Wert von sowas ist.
Ja. Du hast ja angefangen zu studieren in Pforzheim, warst dann ja. aber 1993 in Coventry in England.
Ja.
Da bist genau. du ja auch mit deinem, wie lange warst du da? Ein Semester oder ein Jahr? Oder?
Ja. Ja, ich war ein Semester dort und das war jetzt ein anderer Käfer. Ne? Ich hatte damals, ich weiß gar nicht mehr wie oder warum, aber ich glaube, der Käfer. Den ursprüngliche, das yeah. war dann nochmal ein anderer.
Okay.
Weil der hatte dann, ich weiß nicht, irgendein Problem hatte der. Der hatte TÜV abgelaufen, der yeah. TÜV hat gesagt, du hast keine Chance mehr, irgendwie sowas. Da habe ich mir nochmal eingekauft, mhm. der war auch schwarz, aber der war auch relativ schlecht. Der war, ja, wie soll ich sagen, den habe ich dann später auch wieder verkauft.
Yeah.
Aber das war auch ein Käfer und das war so, da bin ich da rüber gefahren und habe dann ein Heckgepäckträger dran gemacht, wo da ein Fahrrad drauf war. Also ich habe dann alles da reingestopft, was man brauchte und bin dann wirklich mit der Fähre darüber und nach England und da hatte ich dann ein Auto. Ich bin mit dem Käfer da rumgefahren, ja. Das stimmt, 93 in Coventry. Das war toll. Das war ein Sommersemester. Und da sind wir überall rumgefahren. Ne? Wir waren zum Beispiel in Glastonbury bei dem Festival.
Ah, cool.
War ich auch noch mit einem anderen Kumpel mit dem Käfer. Ne? Und das war auch toll. Ne? Das war ein super Erlebnis. Ne?
Hast du hattest irgendwie Probleme, glaube ich, dann mit dem Anlasser. Ich glaube, der ist kaputt gegangen.
Ja, richtig. War natürlich auch ständig was kaputt, genau. Und jetzt kam das große Problem, auf den Schrottplätzen in England, ne, gab es kaum Käfer.
Ja.
Ne, da bin ich natürlich auch jetzt wieder hin und Anlasser war kaputt, keine Chance, kriegst keinen Anlasser. Da habe ich Dirk angerufen und der hat natürlich im Keller hat er 10 Anlasser liegen, ne? Und hat er mir einen geschickt. Und hat dann ein Glas Nutella mit reingemacht. Ne,
damit du nicht verhungerst.
Damit ich nicht verhungere, damit ich hier in England, ne, da gibt es ja kein Nutella und keine Anlasser. Ne, deshalb hat er mir da so ein Care-Paket geschickt. Und dann ist das Nutella-Glas zerschmettert am Anlasser, weil irgendein Postbote das rumgeworfen hat. Und dann war da nur noch Brocken drin. Ne? Und der Anlasser war jetzt verschmiert mit Nutella. Also da waren beide Sachen eins geworden, ja, da durch den Transport oder so. Ne? Ich hatte wenig Zeit und habe mir gedacht, komm, den baust du jetzt schnell ein. Ne? Und das ist ja unten drunter, den brauche ich nicht sauber machen, den baue ich einfach ein. Da habe ich den da eingebaut. Ne? Sind ja nur 2 Schrauben eigentlich, ne? Und zack. Ja. Und ein paar Kabel habe ich den dann dran gebaut. Auch unterm Auto gelegen, schon wieder vor der Haustür natürlich, ne? Aber es war Sommer, nicht schlecht. Ne? So, okay. Und dann war das immer so, wenn ich das Auto angemacht habe, der Anlasser wird ja warm,
ja.
Dann hat es immer nach so Cookies gerochen. Ne? Das war immer so, du hattest ja immer so ein Schokokeks-Geruch, ne? war dann immer nach dem Anlassen. Und das war eigentlich eine tolle Erinnerung. Das war schön. Ja, also kann ich eigentlich empfehlen. Ne? Also vorher in den Anlasser in Nutella tunken und dann hast du einen tollen Geruch dann später. Ne? Das hat war lustig, war wirklich. Oh, also es hat dann, ich musste dann immer an das Nutella-Glas denken. Immer jedes Mal, wenn ich den Wagen angemacht habe. Und das ist natürlich toll. Ne?
Ja. Ach, herrlich. Das ist eine echt schöne Geschichte. Ja. Du hast ja dann 1996 das Studium beendet.
Ja.
Und dann bist du nach Braunschweig gezogen, ist das so korrekt?
Richtig, nach Braunschweig. Ja, das Witzige war, wir waren jetzt Jobanfänger und haben gedacht, so, können wir irgendeine kleine Bude mieten irgendwo oder wir tun uns zusammen, ein paar Designer zusammentun und wir mieten uns mal so einen richtig schicken, großen Altbau und machen da eine WG auf, so eine Designer-WG. Ne? Mhm. Und wir hatten da auch was gefunden in der Kasernenstraße, 200 Quadratmeter, tolle, hohe Decken mit Stuck an der Decke. Und dann haben wir gesagt, das mieten wir jetzt und wir legen unser Geld zusammen und dann leben wir ein tolles Leben da drin, weil wir halt schick unterwegs sind. Ne? Ja. So wollten wir das haben. Ne? Das haben wir auch gemacht. Ja.
Das war ja auch das Jahr dann 96, als du dir den Kansas-Beischen Sparkäfer gekauft hast.
Genau, das habe ich dann natürlich von dem allerersten Geld. Ehrlich gesagt, ich habe da diesen Automotoren-Sportwettbewerb gewonnen am Ende des Studiums. Ne? Mhm. Und da haben wir tatsächlich, gab es ein Preisgeld, das haben wir dann gedrittelt, also zwei Teilnehmer von der Schule und die Schule selber haben wir jeweils gedrittelt. Mhm. Ne? Und dann haben wir ein bisschen Geld gehabt, komischerweise am Ende des Studiums. Erstens hätte ich am Anfang besser gebrauchen können, aber dann war es halt am Ende und davon habe ich mir einen Käfer gekauft. Da war ich aber noch, das waren die letzten Tage in Pforzheim, bevor ich dann umgezogen bin nach Braunschweig. Ne? Und deshalb habe ich mir gedacht, jetzt kaufst du dir einen Käfer, aber einen richtig guten. Ne? Also einer, der gar keinen Rost hat, der richtig frisch ist. Ne? Und da habe ich dann einen gefunden in der Nähe von Karlsruhe. Der war total verbeult, weil der ältere Mann, der den gefahren ist, der ist überall gegen gefahren. Aber er ist nie bei Regen gefahren. Und deshalb war der Wagen wirklich tipptopp. Ja. Der hatte damals so, ich glaube, 60.000 Kilometer runter.
Der war erste Hand, gell?
Und das war erste Hand. Und der Wagen war, wie gesagt, er war stark verbeult. Also alles war kaputt. Stoßstangen waren verbogen. Aber die Stoßstangen wollte ich ja eh abschrauben. Da habe ich mir gedacht, okay, das ist genau das richtige Auto. Also eigentlich habe ich auch eine andere Farbe gesucht, also ein anderes Baujahr und so. Mhm. Aber ich habe den Wagen gesehen und er hatte so einen tollen Zustand. Und ich kannte ja jetzt nur verrostete Käfer. Nee. Und jetzt habe ich zum ersten Mal diese Bleche gesehen, wie die im Original aussehen. Also wie die frisch und toll im Zustand sind und ich war so fasziniert von diesem Auto, von dem Zustand des Autos, dass ich das dann gekauft habe. Es war ein Sparkäfer mit 6 Volt, da habe ich dann natürlich umgebaut zu 12 Volt und so weiter, fing das alles an.
Da warst du 27 und mit dem Auto bist du ja dann auch von Braunschweig nach Wolfsburg gependelt.
Richtig, ganz genau.
Und jeden da gibt es so eine Geschichte, dass du mit Gordon Wagner, der bekannt ist dafür, dass er bei Mercedes Chefdesigner war, Marc Lichte, den kennt man auch, und Domagoj Duketz, ihr seid zu viert mit dem Käfer gefahren. Und die haben sich irgendwie beschwert oder so, kann das sein?
Ja, die haben natürlich geschimpft, ne? Weil das Ding zu eng ist. Die sind alle, das sind ja so Riesentypen, ne? Ja. Ich selber passe ja gut rein in so einen Käfer. Ich bin nicht der Allergrößte und dann geht das. Aber das sind alles so lange Lulatsch-Typen, ne? Alle 1,90 Meter. Und die haben alle geschimpft über den Käfer. Aber ich war halt der Einzige, der ein Auto hatte zu der Zeit. Ja. Ich war kurz davor, die alle rauszuschmeißen. Die haben sich alle beschwert über den Käfer. Rappelkiste. Die haben damals immer gesagt, Rappelkiste. Wir haben keinen Bock mehr auf die Rappelkiste. Ne? Und ich war aber der Einzige, der gefahren ist. Und von daher auch ganz witzig. Ja, ja, wirklich Gordon Wagner heißt der. Nicht Wagen,
Ist der Deutsche also eigentlich.
Alle denken, er Wagner, ist Deutscher. Ja, ne? Ja, damals hat er in Essen studiert, ne, und so. Und natürlich Marc Lichter auch. Mit dem habe ich ja zusammen in Pforzheim studiert. Und wir haben zufälligerweise, witzigerweise, beide in Wolfsburg dann angefangen. Und es waren auch heiße Zeiten. Ne? Da kam dann der Piech irgendwann und dann gab es total tolle Projekte dort, ne? Die wirklich total abgefahren waren. Ne? Und das war in der Autoindustrie damals die erste Adresse. Ne?
Was war so das Erste, woran du gearbeitet hast als junger Berufsanfänger?
Also ich habe im Nutzfahrzeugdesign dort angefangen, erstmal. Und da gab es damals den Volkswagen Taro. Ja, das war ein abgewandelter Toyota. Ja. Und da habe ich dran gearbeitet. Das war aber nur ein Batch-Design. Ja. Aber vielleicht gar nicht so schlecht zum Anfang. Ne? Das war irgendwie das Erste, was ich so gemacht habe. Dann viele Projekte, die dann auch immer mal wieder eingestellt worden sind oder verändert worden sind im Laufe der Zeit. Ja. Da gab es zum Beispiel ein Projekt, das hieß Tizian. Das war ein Van auf einer Polo-Plattform, der sich dann später weiterentwickelt hat in den Golf Plus. Also das waren damals so Projekte, die ganz, sag mal, trendy waren. Ne? Also diese ganzen Raumkonzepte, die waren neu. Mhm. Da gab es diesen SUV-Trend noch nicht so. Da gab es damals dann den Chrysler, irgendein, was Voyager. Wie hieß, irgendein Voyager, genau. Mhm. Das war so ein Trendsetter. Und die ganze Autoindustrie ist da hinterher und hat dann so Raumkonzepte gemacht. Ne? Und das waren dann diese Fahrzeuge. Ne? Das waren dann also, ja, solche Dinge. Und ich habe dann, bin dann ja nochmal zu Porsche gewechselt, weil ich habe ja Diplomarbeit dort gemacht und dann haben mich die angerufen, nachdem ich fast 2 Jahre bei VW war, haben gesagt, wir haben jetzt einen Job für dich. Und dann bin ich dann sofort dahin und habe dann da gearbeitet, aber dort gab es dann nur einen Job im Interieur. Und Interieur war ich nicht so richtig heiß drauf. Ja. Ich wollte lieber Exterior Design machen. Ich habe dann aber den Grundentwurf dort gemacht für einen Porsche Cayenne. Mhm. Ne? Und der Porsche Cayenne, der erste Generation, da gab es 3 verschiedene Entwürfe und die haben dann meinen Entwurf ausgesucht. Und da sind zum Beispiel, muss ich kurz erzählen, der hatte, haben wir dann Probefahrten gemacht im Gelände mit dem Jeep Cherokee und da habe ich gemerkt, als Beifahrer hast du ja kein Lenkrad in der Hand, ja, wo du dich festhalten kannst, sondern du schaukelst da rum mit dem Oberkörper im Gelände und dann habe ich mir gedacht, da brauchst du einen Griff zum Festhalten. Ja. Ne? Und da haben wir dann die sogenannten Hühnerbeine, die wurden so später genannt, erfunden. Also da hatte ich die Idee, Griffe zu machen, rechts und links, also an der Tür und auch an der Mittelkonsole, damit du dich festhalten kannst als Beifahrer. Und diese Hühnerbeine, die wurden auch so, waren ziemlich polarisierend, die wurden diskutiert. Aber wenn du mal schaust, die haben sich gehalten bis heute. Ganz im Gegenteil, die werden sogar von Chinesen kopiert heute noch. In manchen SUVs findest du diese Hühnerbeine, ne, die wir damals erfunden haben beim Porsche Cayenne. Das ist vielleicht so ein Detail noch mal. Also wenn jemand will, dann kann er das nochmal nachgoogeln, erste Generation. Das Lenkrad allerdings habe ich nicht gemacht, weil ich dann ja schon wieder weg war. Das Lenkrad ist in meinen Augen das hässlichste Lenkrad, was es je gegeben hat. Das ist dieses Pizza-Lenkrad.
Genau, mit den 3
Wer das Linien. Einmal gesehen hat, Wer das einmal gesehen hat, der weiß, was ich meine mit Pizza-Lenkrad. Ja. Das fand ich grauenhaft. Hat überhaupt nicht zu Porsche gepasst. War aber auch so, ich sag mal so 90er-Jahre-Fantasie. Ja. Ne? Das waren ja damals die 90er. Aber ansonsten war die Schalltafel, finde ich, gar nicht schlecht bis heute. Und das Auto ist ja ein Geheimtipp. Ne? Da kannst du ein Auto kaufen mit V8-Motor für 5.000 Geld, Euro. Ja. Ne? Genau. Also ist wirklich...
Ja, gibt es immer noch günstig.
Ja, ist ein günstiges Auto. Ja. Ich darf gar nicht so viel darüber reden, sonst sind die alle weg. aber da kriegst du echt ein krasses Auto für ganz wenig Geld. Natürlich frisst er jetzt viel, ne? aber ist erstmal eine tolle Sache. Ne?
Dann bist du wieder zurück zu VW.
Ja.
Und das war 99, da bist du auch nach Goodwood gefahren mit deinem anderen Dirk-Freund, Dirk Göhner.
Richtig,
Wie bist du denn überhaupt auf Goodwood gekommen, 1999? Also das ist ja, für mich ist Goodwood so mit der Internetzeit, da wurde das dann immer bekannter, man hat Videos gesehen, so wie bist du damals da drauf gekommen, ja Helge?
Ich muss mal ganz kurz, Goodwood, für alle Hörer, die jetzt nicht wissen, was ist ein Goodwood? Goodwood ist in England eben halt ein ehemaliger Militärflugplatz ist das eigentlich mal gewesen, aus dem Zweiten Weltkrieg, da gab es so eine Ringstraße drumherum. Und diese Ringstraße wurde nach dem Krieg tatsächlich für Autorennen genutzt. Und der aktuelle Besitzer, der Earl of March, der hat sich da seine eigene private Rennstrecke gebaut. Ne? Und seit 1993 veranstaltet er in seinem Vorgarten im Grunde genommen Autorennen. Historisch, also mit Oldtimer, mit historischen Autos. Ja. Also eine ganz, ganz tolle Veranstaltung, wo auch das drumherum irgendwie so passt. Das heißt, die haben ganz tolle weiße Tribünen, da laufen die Leute in zeitgenössischer Kleidung rum und so weiter. Also eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Und da seid ihr hin, ne? 1999.
Ganz genau, ja. Das war, was du beschreibst jetzt an einem Flug, Platz, das ist ja Goodwood Revival. Mhm. Das ist also das zweite Treffen im Jahr. Das ist immer so im Spätsommer. Und vorher im Hochsommer, im Frühsommer ist ja das Festival of Speed.
Ja.
Und da ist das ein bisschen anders. Das ist dann wirklich in seinem Vorgarten an dem Schloss. Das ist ein bisschen anderer Platz.
Ja.
Vielleicht nochmal zum Flugplatz. Das war ja damals so, die Bomber, die nach Deutschland geflogen sind, die sind ziemlich zerschossen wieder zurückgekommen.
Ja.
Und die haben deshalb keinen normalen Flughafen gehabt, der länglich war, sondern es musste ein Rundplatz sein, ein Rasenplatz, wo die dann immer so mit Ach und Krach, egal in welcher Windrichtung, da irgendwie sich hinschleppen konnten und da runtergekommen sind, weil die ja zum Teil zerschossen waren. Ne? Und das war der Grund, warum das ein Rundplatz war und kein länglicher Flughafen.
Aha, okay.
Und deshalb war das ein interessantes Gelände mit dieser Rundstrecke. Und das ist in Südengland ganz schön gelegen in der Nähe der Küste. Und deshalb auch, das war der kürzeste Weg nach Deutschland. Und deshalb gab es da diesen Flughafen in der Form, genau mit diesem Rundweg, wo man dann Rennen gefahren ist. Aber schon damals in den 50er Jahren. Und dann ist der ja eingeschlafen. Ne? Also der ist dann verfallen gewesen und er hat den dann wieder restauriert. Ne? Mhm. Aber ich habe damals dieses Classic Car Magazine konsumiert, ja, ohne Ende. Das war für mich so eine Quelle auch und da habe ich das verfolgt, ne? Dass es immer größer wurde.
Ja.
Und da war der heißt Mick Walsh, ne? Den habe ich, der hat damals viele Artikel geschrieben darüber und da war wirklich ein Oldtimer-Treffen, das war außergewöhnlich. Da waren wirklich, weiß ich noch damals, da gab es einen großen Platz direkt vor dem Schloss, wo man alle Le Mans-Gewinner versammelt hat. Und zwar, also da war ein Platz mit 30 Le Mans-Gewinnern, ja. Und das siehst du nicht in der Welt, ja. Da kannst du auch, das ist noch nicht mal in Pebble Beach so. Und der hat es wirklich geschafft, dort diese Sachen zu versammeln. Ne?
Ja.
Und da siehst du dann Auto-Union auch mit 16 Zylindern. Und dann hast du da gesehen, was war das? Damals hat irgendein BMW gewonnen in Le Mans.
Ja.
Und der Wagen, das war eine Woche vorher. Und dann stand das Auto da, ne? Und mit den anderen Le Mans-Gewinnern zusammen. Und das war natürlich top, also das war top level. Also es war, es gab damals nichts Besseres.
Ja.
Und deshalb habe ich ihn überreden können. Ne? Ich sagte, Dirk, wir müssen dahin. Ne? Er fand auch, also Käfer, wir kamen natürlich aus der Käferecke. Wir fanden alle alten Autos toll, alte Rennwagen und alles Mögliche. Wir waren begeistert von dem ganzen Kram, ne? Und haben gesagt, da müssen wir jetzt mal hinfahren. Und da sind wir damals durch den Tunnel durch, ne? Mit diesem beigen Käfer, ja. Das war toll. Das war natürlich standesgemäß, sind wir da hingefahren, ne? Mit dem Auto. Es war ein tolles Erlebnis.
Wo habt ihr da übernachtet?
Ja, wir haben das dann später, haben wir dazu Adams Family gesagt. Das war in der Nähe von Brighton. Ne, da haben wir irgendein Ding gefunden. Es gab ja damals kein Internet, wie ihr schon richtig. Also man konnte da nichts vorbestellen oder irgendwas, sondern man musste da irgendwie hin. Man musste irgendwie gucken, wie du da irgendwie übernachten kannst, irgendwie günstig. Ne? Und da haben wir da so ein Haus gefunden, so ein verlassenes Hotel und mit der Adams Family drin und haben wir übernachtet. Es war auch, wir haben uns schlapp gelacht. Ne? Es war ein bisschen, sag mal, ein bisschen gammelig, ne? Ein bisschen eklig auch, aber das war egal. Wir haben da ein tolles Erlebnis gehabt. Wir haben bei der Adams Family übernachtet und es war auch ein tolles Erlebnis, ja. Also nicht nur das Autotreffen, sondern die Reise an sich. Ne? Aber ich kann mich erinnern, da gab es dann schon damals den Tunnel, der war da neu. Und da sind wir dann da durch. Ne? Durch den, also jetzt nicht mit der Fähre, sondern Tunnel. Mit dem Tunnel, das ging dann schneller. Ne?
Ja.
Aber wir haben uns dann durch Südengland durchgeschlagen. Du kannst ja entweder über London fahren oder durch den Süden. Da sind wir gefahren und es war herrlich. Ne? Da fährst du da an der Küstenstraße und das ist super. Ne? Das ist, kann ich nur schwer empfehlen. Mit dem alten Auto mal nach Goodwood zu fahren. Das ist heute immer noch ein Erlebnis, aber leider sehr überrannt und sehr teuer.
Ja.
Auch jetzt haben wir das Internet besseren Situationen, aber es ist sehr überrannt.
Ja.
Ne? Und sehr ausgebucht. Ne? Ist ein bisschen schade, aber es ist ein tolles Erlebnis. Ich war dann später auch mal bei dem Revival, auch sensationell. Ne?
Mhm.
Ich habe dort gesehen, zum Beispiel Nick Mason, der ist ja der Drummer von Pink Floyd, der hat eine riesen Autosammlung und er hatte da, den habe ich da gesehen, wie der wirklich, ich war in der Box und er hatte da seinen Maserati Birdcage und dann kam mit einem Jaguar Mark II angefahren als sein Daily oder so und kam da vorgefahren und ist dann umgestiegen in den Birdcage. Das konntest du original sehen dort damals, ne? Also, oder Carroll Shelby ist da rumgelaufen. Ich habe ihn gar nicht erkannt. Aber der ist da original rumgelaufen. Hinter ihm ein paar Leute mit Büchern, die wollten so Unterschrift haben. Und er hat die alle weggeboxt, hat gesagt, haut ab hier, lass mich in Ruhe, ne? So, der war ziemlich, das waren ziemlich Raubein, ne? Der hat dann da die Leute weggeschubst. Seine Fans sozusagen. Da hat er gesagt, haut alle ab, ne? Auf amerikanisch. Aber der ist da wirklich mit dem Cowboy-Hut, ist da Carroll Shelby rumgelaufen damals. Das war natürlich jetzt ein paar Jahre her, aber das hast du da alles gesehen, ne? Das ist irre gewesen. Also wirklich. Ja.
Du besuchst ja nicht nur Veranstaltungen, du veranstaltest ja auch Veranstaltungen. Also seit 2002 machst du mit deinen Freunden Thomas Möhle, Dirk Göhner und Matze Pleines, der leider vor 13 Jahren verstorben ist, zusammen die Bahnparty. Ja. Erzähl mal was über die Bahnparty. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen?
Ja, also wir waren, das war auch in Süddeutschland. Ich war ja dann bei Porsche und da gab es verschiedene Leute, die auch immer ein Interesse hatten an alten Sachen. Zum Beispiel Grant Larson. Ja. Grant Larson hat die sogenannte Bahnparty veranstaltet. In Heimsheim hatten wir, ich war da auch in dieser Schrauberhöhle drin. Ich brauchte jetzt auch einen Platz. Da gab es also so eine Halle, so ähnlich wie wir das jetzt haben in Wettmershagen in Wolfsburg. Nee. Gab es damals in Heimsheim, also in der Nähe von Porsche, ne? Und mit Grant Larson zusammen. Der war der große treibende Kraft dahinter. Grant Larson, super Designer, super Typ auch. Der auch, den habe ich nochmal wieder getroffen, als ich in der Jury war in Pebble Beach. Mhm. Er war auch immer in der Jury, weil er als Vertreter da war. Ich als Bentley-Vertreter habe ich ihn nochmal wieder getroffen. Ein total witziger Typ. Hat den Boxster gestaltet und auch den Carrera GT. Ne? Also ist wirklich eine Legende unter Designern auch. Ein richtig tolles Auto, Carrera GT, sensationelles Auto auch, hat er gestaltet. Das ist Grant Larson, er hat damals die Bahnparty dort ausgerichtet und die haben mich dann alle dort besucht, ne? Aus Wettmershagen, der ganze Trupp, den du gerade beschrieben hast, und es war wirklich toll. Ne? Wir hatten ein tolles Erlebnis, war im Sommer, es war abends Sonnenuntergang und da waren dann alle Freaks da und da waren damals total durchgeknallte Leute, auch mit Hot Rods und mit allem Möglichen, ne? Und wo wir total fasziniert waren, dass man das so, wenn man das so mischt, ne? die ganzen Autobegeisterten, da hast du wirklich tolle Sachen, über die du reden kannst. Ja. Du hast natürlich die Käfer-Szene, dann hast du die Hotrodder da, ne? Dann hast du die Muscle Cars da und dann gab es da V8 hier und V8 da und Motorräder, umgebaute Motorräder. Da gab es so tolle Sachen. Es war so inspirierend auch, ne? Ja. Was man so umbauen konnte und machen konnte, sensationell. Ja. So, und dann haben wir gesagt, das brauchen wir auch. Und deshalb haben wir das dann. Als ich dann wieder zurück zu VW war, haben wir gesagt, komm, das machen wir auch genauso. Und deshalb haben wir die Bahnparty auch so genannt. Das war im Prinzip eine Blaupause von Grant Larson und haben das auch so gemacht. Aber ist ja nicht schlimm. Also nochmal Kudos an Grant Larson. Hat er toll erfunden. Und wie gesagt, wir haben es dann kopiert, ne? Mit Grillen, mit Zapfahren und ein paar lustige Sachen noch dazu und alte Band. Autos. Ja, eine coole Band, genau. Wow. Nicht zu, also wir haben eine Band, die immer wieder kommt und die tolle Musik macht und die, wo alle dann mitgrölen und wo alle dann voll dabei sind. Das macht totalen Spaß.
Absolut.
Ist wirklich ein Erlebnis.
Ja, sehr geil. Das macht ihr ja immer noch und ist eine tolle Atmosphäre da und finde ich ein richtig gutes Projekt. Ja. Ein anderes Projekt von dir hast du 2010 begonnen.
Ja.
Das ist dein Bonneville 911.
Genau. Ja, das ist natürlich auch so ein alter Traum, mal nach Bonneville zu fahren und da mitzumachen in diesem Wettbewerb. Ne? Das ist so eine Fantasie, die ich schon, weiß nicht, 20 Jahre im Kopf habe oder 30 Jahre. Ich glaube, 30 Jahre ist sie im Kopf. Ich habe da mal Bilder gesehen und du hast diese faszinierende weiße Landschaft mit den Bergen im Hintergrund. Und da dachte ich immer, ey, das musst du irgendwann mal machen im Leben. Ne? Und deshalb habe ich mal so eine Skizze gemacht von einem Porsche, der umgebaut wurde, oder den ich dann umgebaut habe, aber erstmal eine Skizze gemacht, wo ich gesagt habe, weil das kommt eigentlich auch aus der Käfer-Szene, ne? Wenn du einen Käfer umbaust mit einem dicken Motor, ne, dann fährst du dann nach 150 damit, ne? Und dann sind die Windgeräusche lauter als alles andere, ne? Und du merkst richtig, du schiebst da durch die Luft und das versuchst da schnell zu fahren, aber es macht irgendwie keinen Sinn mehr, weil das Auto nicht gut ist in der Aerodynamik. Ja. Es hat da so eine natürliche Grenze, sag ich mal, ne? Und es macht dann keinen Sinn mehr. Habe ich mir gedacht, was kannst du denn machen, damit das auch Sinn hat? Ja, also wie kann man aus dem Motorkonzept und Fahrzeugkonzept so zusammenstecken, dass da ein schnelles Auto draus wird? Und da hatte ich damals ein Buch gelesen über Weltrekordflugzeuge. Und dort wurde beschrieben, dass man eben am Anfang diese Sternmotoren hatte und die dann eben aerodynamisch, die waren gut mit der Kühlung und Kraftentfaltung, war das ein tolles Motorkonzept, aber irgendwann musste man das umstellen auf einen reinen Motor, weil der schlanker war und weil der besser in die Form gepasst hat und weil dann das ganze Flugzeug schlanker werden konnte. Und da habe ich mir gedacht, welches Motorkonzept passt denn gut zu so einem ganz flachen Auto? Und da bin ich auf die Idee gekommen zu sagen, ein Boxer, ein Sechszylinder Boxer ist ja eigentlich ein großer, kräftiger Motor, der viel Power hat, aber der Wagen, der 911, ist sehr schlank. Der ist nur 1,63 Meter breit, ne? Oder 1,61 Meter sogar, der Urelfer. 1,61 Meter, sehr schlankes Auto mit einem riesengroßen Motor. Und damals hat ja der Ruf mit dem Yellow Bird Rekorde aufgestellt, weil eben er eine schlanke Karosse gemacht hat, mit einem großen Motor, großer Turbolader, viel Leistung, viel Endgeschwindigkeit. Ne? Ja. Und da gibt es den sogenannten 200-Meilen-Club, da kommst du nur rein, wenn du 200 Meilen fährst und zum ersten Mal in einer Kategorie das machst. Und da gibt es die Kategorie Modified Sports Car. Das ist also ein Sportwagen mit abgesägtem Dach. Das ist erlaubt. So, habe ich mir gedacht, okay, dann säge ich das Dach ab und lege aber den Windlauf tiefer und den Buckel hinten auch. Und dann mache ich so flach, wie es immer nur geht, sodass gerade so der Motor reinpasst. Und dann hast du ein Auto mit wenig Stirnfläche, was sehr aerodynamisch wird, aber viel Leistung hat. Oder relativ viel Leistung. Und da gibt es eben in dieser Kategorie einen Rekord von 201 Meilen. Da habe ich das gelesen im Buch. Da gibt es so ein legendäres Buch, so eine Art Bibel, wo die ganzen Rekorde drinstehen. Und da habe ich mir in den Kopf gesetzt, so, das ist jetzt ein Ziel, das könnte man erreichen, weil das nicht so hoch gesteckt ist. Alle Autos, die aufgeladen sind, die sind alle bei 400 Stundenkilometer. Ja. Und das ist so eine Geschwindigkeit, da hast du dann keine Chance mehr. Oder dann wird es dann auch richtig gefährlich. Ja, ich meine, ne? Wenn da was schief geht, dann bist du wirklich dran. Ne? Aber diese 201 Meilen, dachte ich, das ist relativ gering. Also für diesen 200-Meilen-Club ist eigentlich das, was noch erreichbar ist, aber ohne Aufladung. Das ist ganz wichtig, ne? Weil diese Kategorien sind alle weg, auch mit kleineren Motoren. Auch so ein Motor, der 1,2 Liter hat, mit Turbolader hat er dann gleich, weiß ich wie viel, 100 PS und dann sind die Geschwindigkeiten viel höher. Ja. Und da hast du diese Modified Sports, finde ich auch so faszinierend, weil das immer noch Autos sind. Ja, das sind nicht diese Zigarren, die speziell dafür gebaut wurden, sondern immer noch Autos. Ja, also die sehen aus wie Autos. In meiner Fantasie wollte ich da eben auch hinfahren damit. Ne? Also Straßen zugelassen, so wie damals zur Targa Florio mit dem Porsche 550. Fährst du hin, gewinnst das Rennen, fährst wieder nach Hause. Ja, so wollte ich das machen. Ein bisschen naiv, aber lass doch mal. Ne? Wir sind, ich finde, man muss innerlich das Kind sich bewahren und so Träume haben, die ein bisschen naiv sind. Ne? Das ist lebenserhaltend. Das kann ich nur empfehlen. Ihr wisst, was ich davon meine.
Ja, aber wann hast du das Projekt fertig? Also du hast es ja...
Ich könnte jetzt noch 2 Stunden über das Thema reden, aber...
Du hast es ja fertiggestellt. Also das Auto existiert ja im umgebauten, fertigen Zustand. Ja. Du musst ja jetzt nur noch die Zeit finden. das kannst du ja dann machen, wenn du... Also machbar ist es ja. Du kannst ja machen, wenn du pensioniert bist.
Genau, richtig. Ich bin jetzt... Also ich habe das wirklich durchgezogen. Ich habe wirklich eine Zulassung bekommen. Also ich habe eine TÜV-Zulassung und das Auto ist zugelassen. Ich kann damit fahren. Ja, ich fahre damit. Im Sommer macht doch totalen Spaß. Ist auch ein bisschen extremes Fahren auch. Also wenn du damit eine Stunde fährst, bist du echt fertig, weil du ja den Elementen da ausgesetzt bist. Aber das Auto ist ganz interessant, hat ganz tiefen Schwerpunkt. Es neigt sich in Kurven nicht. Also das ist ein Kurvenräuber geworden ohne Ende durch den tiefen Schwerpunkt, weil es Dach her fehlt und nochmal alles andere 10 Zentimeter tiefer eingebaut. Das ist wirklich toll zu fahren. Also wirklich faszinierend. Und genau, der Plan ist jetzt, wenn ich in Rente gehe, dann ist das mein großes Projekt. Ne? Und ich finde, das braucht man auch. Man braucht eine Perspektive. Ja. Der Weg ist das Ziel. Ja. Lass doch mal. So ein Projekt soll auch nie fertig sein. Du musst immer ein Projekt haben. Du musst immer was vorhaben, Ideen und so. Das hält einen am Leben. Das ist wirklich ein Lebenselixier. Ja. Also für mich zum Beispiel fühlt es sich so an. Und ich bin in der glücklichen Lage, dass ich so Projekte auch während der Arbeitszeit machen darf. Und das macht wirklich einen großen, großen Spaß. Und das treibt mich nach vorne und das ist beflügelt mich. Ja, und das finde ich toll. Kann ich nur empfehlen, sich sowas vorzunehmen. Und es gibt immer Ideen. Ihr kennt das ja auch. Ihr habt ja auch so Ideen.
Ja.
Der Weg ist das Ziel, ist ein gutes Stichwort für die Passmasters, bei denen du eine ganze Weile mitgefahren bist.
Richtig, genau. Ja, ist auch eine tolle Sache. Passmaster, gutes Stichwort. Also es war eine Veranstaltung unter Designern. Das gibt's leider nicht mehr aus bestimmten Gründen, aber da komme ich gleich noch dazu. Aber es geht eigentlich darum, dass man mal ein Wochenende durch die Berge fährt. Und zwar ein Pass hoch und wieder runter und dann den nächsten. Also die meisten Leute haben Angst vor einem Pass und wir fahren dann 1000 Kilometer an einem Wochenende nur Pässe. Also ein Pass nach dem anderen und am besten in den Dolomiten, weil du da richtig schön fahren kannst. Ja. Da ist der Zustand der Straßen zwar so ein bisschen schlecht teilweise, aber das ist viel angenehmer als in der Schweiz, wo man sehr, sehr kontrolliert wird. Ja, naja, in den Dolomiten kannst du wirklich toll fahren. Da musst du eine gewisse Zeit aussuchen. Ganz spät im Sommer haben wir das immer gemacht, wo dann die Wohnmobile nicht mehr da sind und wo du wirklich Spaß haben kannst. Und es war ein Treffen unter Designern und es uferte dann leider ein bisschen aus über die Jahre. Also ich habe das, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre, 6, 7, 8 Jahre gab es das. Und ich bin eigentlich immer mitgefahren bis zum Schluss. Und dann war es aber so, dass ein paar Verrückte dabei waren, die dann, sag ich mal, ein bisschen zu risikoreich da gefahren sind. Ja. Und haben gesagt, das müssen wir jetzt, das hat jetzt ein Ende gefunden, weil es auch wirklich dann zu gefährlich wurde. Und manche Leute haben das auch verwechselt mit dem Autorennen. Und das darfst du nicht. Ne? Und haben gesagt, ich habe das nicht veranstaltet, ich war nur dabei. Aber da hat derjenige gesagt, der es veranstaltet hat, das wird mir jetzt zu heiß, die Kiste. Ja. Und ist leider eingestellt worden, ne? Weil es zu viel verrückte Leute gab. Aber das Tolle war, oder ich habe meinen Käfer dann auch nach und nach umgebaut, damit er dort gut funktionierte. Ne? Das heißt, dann innenbelüftete Scheibenbremsen, das ist das A und O, das sind die Bremsen eigentlich. Ja. Ne? Gerade wenn du Pässe runterfährst, dass du da sicher unterwegs bist. Ja. Ne? Deshalb Scheibenbremsen innenbelüftet. Und ich habe dann mit den Reifen viel experimentiert. Ne? Weiche Reifen, das Auto so hingestellt und viel mit Stabis gearbeitet, dass es eben gut um die Ecken fuhr und gut bergab fuhr auch mit den Bremsen. Ne? Das ist A und O wirklich. Ja. Und es hat so einen Spaß gemacht mit dem alten Käfer. Das kann ich so empfehlen. Ne? Der zum Beispiel Timmelsjoch, ne? Mhm. Timmelsjoch ist mein absoluter Lieblingspass. Da gibt es so eine, das besteht nicht aus so vielen Spitzkernen, sondern auf der einen Seite hast du wirklich eine lange Strecke, die ganz steil bergauf geht, aber immer geradeaus.
Ja.
Und das ist der ultimative Test für deinen Motor, ne? Das ist der ultimative Power-Test und es macht total Spaß, da hochzufahren. Und das ist sensationell. Und ich habe das total genossen und habe, wie gesagt, den Käfer immer weiter optimiert, damit er da gut mitfahren kann. Und ich war wirklich der Einzige, der mit dem Käfer da war. Nee, nicht der Einzige, da gab es noch einen.
Thomas Möhle war auch mit Käfer da.
Thomas Möhle war dabei, genau. Und auch Armin mit seinem Turbo.
Armin Klein, ja.
Käfer.
Genau.
Armin Klein war auch dabei mit seinem 400 PS Käfer. Und das war natürlich, genau, wir waren sogar eine Käfertruppe. Das war dann später so. Und es hat auch totalen Spaß gemacht. Aber es gab natürlich viele Elfer und Turbo hier, Turbo da. Und
Ferrari,
alle waren super.
Skyline.
Ferrari und alles Mögliche. Ne? Und da sind irre Autos mitgefahren. Ne? Ja, es gab auch mal einen Bugatti, der mitgefahren ist und so. Aber wir waren die Coolen mit den Käfern.
Ja, genau. Du hast aber noch gar nicht erzählt, also klar brauchst du auch Scheibenbremsen, innenbelüftet am besten. Aber du hast ja gar nicht erzählt, was im Heck deines Käfers mittlerweile arbeitet.
Ja, das war natürlich, auch das habe ich mit Dirk Göhner zusammen. Wir waren da ja, ich habe mir immer überlegt, was mache ich denn jetzt, ne? Mhm. Mit, ich brauche mehr Power, ne, und so. Ich brauche einen größeren Motor. Und da habe ich dann bei einem berühmten Käfertuner, der leider verstorben ist
inzwischen. Günther Weixler, genau.
Weixler, genau. Ja, das war der Weixler. Ja. Aber das ist ja alles 20 Jahre her auch inzwischen schon, habe ich ihm eben so einen Typ 4 Motor abgekauft, der war auch nicht teuer, ich glaube 3.500 Euro oder so, also wirklich so, sag ich mal, moderater Motor, ne, mit Weber-Vergasern und so, Doppelvergaser. Und da natürlich die Getriebeglocke nicht, also die Kupplungsscheibe hat natürlich nicht gepasst, habe ich dann ausgefräst. Magnesium, musste dann vorsichtig sein, dass er die ganze Hütte nicht abbrennt. Aber es war auch witzig. War auch witzig eben, das angepasst, eingebaut. Der lief dann, Vergaser waren immer schlechter Zustand. Habe ich ja inzwischen in den Griff bekommen, weil ich die habe überarbeiten lassen, die Vergaser, und seitdem läuft er wirklich super. Und der Motor war da immer drin, hat viel Drehmoment, ist gut, um eben da die Berge hochzufahren. Ja. Und ich habe irgendwie das mit der Kühlung gut hinbekommen. Ich habe da zwei Ölkühler verbaut an der Hinterachse, an der rechts und links, und irgendwie funktioniert das richtig gut. Also ich habe immer gute Öltemperaturen, auch bei Passmasse, weil ja wichtig, wenn du da die Sektion fährst bergauf, dass der Motor nicht abkocht. Ja, ne? Und ja, das war... Ich hatte nie ein Problem damit. Also es war immer gut. Ne? Öltemperatur war immer okay. Bis auf einmal, da hatte ich ein Problem. Aber das war eine andere Geschichte.
Das war im Tunnel, gell?
Nee, im Tunnel ist er mal liegen geblieben. Ja, das war dieser, da waren die Vergaser noch nicht. Also ich weiß auch inzwischen, woran das gelegen hat. Da waren die Vergaser noch nicht in Ordnung. Okay. Und da bin ich mal liegen geblieben. Und haben sie mich mal abgeschleppt. Ja,
Thomas
Möhle.
Ja, genau.
Ja, Thomas hat mich abgeschleppt. Ne? Aber da gab es noch eine Show noch, da habe ich jemanden abgeschleppt. Und zwar ist das jemand gewesen, der hier der Oberschrauber in Braunschweig ist, ein Porsche-Reparierer. Mhm. Und der ist liegen geblieben mit seinem Porsche 39 Turbo. Mhm. Da ist das Zündmodul kaputt gegangen. Und da wollte er das so reparieren am Hotel, was oben auf dem Pass liegt. Ne?
Ja.
Das war auf der Seiseralm, jetzt weiß ich es noch, ne? Das ist auch in Dolomiten. Und dann musst du hochfahren zum Hotel. Das ist oben auf dem Pass. So, und jetzt war sein Auto kaputt. Ne? Und da hat er mich gefragt, ob ich ihn abschleppe. Und da habe ich den wirklich hinten an die Stoßstange festgemacht, ne? Porsche 39 Turbo. Und dann im ersten Gang Vollgas.
Den Berg hoch.
Hochgefahren, Berg hoch, also einen Pass hochgefahren mit dem Porsche Turbo hinten dran, ne? Das war auch eine coole Geschichte. Wir sind dann oben angekommen, ziemlich spät, weil es wurde immer später.
Klar.
Und die saßen alle schon beim Bier auf der Terrasse. Und dann kamen wir da hoch, ne? Ich mit dem dampfenden Typ 4 Motor, und wo dann die Öltemperatur dann, ich glaube, die hat dann richtig 120 Grad mal gekriegt oder so. Also der wurde dann wirklich heiß dann in dem Moment. Aber ich habe dann im folgenden Jahr den Pullmasters Pokal bekommen, weil ich eben die krasseste Abschleppaktion gemacht habe. Ja, das war auch eine tolles Erlebnis. Das war auch cool. Ein roter 39 Turbo. Also unglaublich. Ich habe den abgeschleppt und die haben gedacht, ich stehe dem im Weg. Ne? Also der wollte mich überholen und ich habe ihn nicht vorbeigelassen oder so. Aber in Wahrheit habe ich ihn abgeschleppt. Ne?
Ich möchte es einfach nochmal zur Einordnung für unsere Hörer nochmal sagen. Andi war zu der Zeit bei Audi verantwortlich fürs Exterior Design und in seinen Mid-40ern. Und so ein Typ, der wirklich weit oben ist, der fährt einfach, wo andere mit Skylines, Ferraris, was auch immer fahren, fährt er mit seinem Käfer mit. Und das ist so, das finde ich so cool an dir, Andi, dass du so bodenständig geblieben bist und nicht abgehoben und einfach, du fährst das, womit du Spaß hast.
Ja, genau. Und ich glaube auch, das habe ich auch, weißt du, viele Kumpels, die haben sich dann GT3 RS oder sonst was gekauft. Das Problem ist bei diesen Autos, ne, bis du Spaß hast, ne, bist du immer illegal unterwegs. Ne? Das ist, bis du Spaß kriegst an den Dingen. Und jetzt, wenn du mit so einem Käfer fährst, ne, und du fährst dann 100, so eine Passstraße hoch, alles ist legal, ne? Aber du bist da richtig an der Kante unterwegs und es ist total das Erlebnis. Du denkst, du fliegst, ne? Du denkst wirklich, du hast ein anderes Erlebnis. Und ich glaube, du brauchst nicht das größte, beste, tollste Auto. Du kannst mit jedem Auto Spaß haben. Ja. Ne? Und gerade der Käfer, der hat so einen tollen Charakter, ne? Und wenn du dann ja, dich damit auseinandersetzt und dann weißt, wie funktioniert die Achse, die Bremse, der Motor. Und ich habe mich da wirklich, also auch so einzelne Käferteile finde ich total toll. Also wenn ich so einen Zylinderkopf sehe oder so, oder so ein Weber-Vergaser, ist eines der schönsten Dinge in der Welt für mich, ja. ist so ein Vergaser. Ja, den hänge ich mir an die Wand zu Hause. Ja, ja. Ich habe also einzelne Käferteile. Helge, du kennst das noch besser als ich, aber weil du jetzt den Käferteilen noch mehr zu Hause bist. Aber ich liebe diese Teile auch, ja. Und du weißt ja, es gibt ja so Verrückte, die sehen eine Feder und wissen genau, die Feder ist das und das. Mhm. Ne? Und das ist halt in der Käferszene, ne, auch Georg, dein Buch, das du mal geschrieben hast, ne, das ja auch, hat viel mit diesen Teilen zu tun, ne, mit diesen Zylinderköpfen, die Ästhetik davon allein. Ne,
ich wollte's grad sagen, ja.
Ist so toll, ne? Also ich habe auch ja hier das Buch, das kann ich auch, vielleicht, wir kommen jetzt mal zu einem anderen Thema. Das liegt hier eigentlich immer auf meinem Tisch hier. Da sieht man es, ne?
Das Golf 1 Sekundenbuch,
ja,
also, ja.
Ja, genau, richtig. Das ist auch
von André Thiele.
Finde ich sensationell. Und das spricht ja auch über diese Teile, was es da gibt, weil diese Kultteile, ja. Und dass sie halt dieses berühmte Garagengold, ne? Oder Goldstaub, ja. Und das finde ich wirklich total faszinierend. Auch als Designer finde ich so mechanische Dinge total ästhetisch und toll, ja, wenn die gut funktionieren. Und da gibt es ja auch viele Eigenschaften am Käfer: Magnesium-Kurbelgehäuse, Magnesium-Getriebegehäuse. Das sind doch total super Sachen. Ja. Also ein Käfer ist ein tolles Ding. Und das, ja, da kann man sich total reinsteigern. Und da brauche ich einen ganzen Tag lang kein Porsche auch nicht, weil ich eben das so mag, ne?
Ja.
Und das so faszinierend finde. Ein Porsche ist auch was Tolles. Und 356 ist toll, ein Elva ist toll. Das sind auch alles super Sachen und sind noch komplexer. Und wenn was dran ist, dann brauchst du immer jemanden, der dir hilft und so. Aber der Käfer, das Schöne daran ist die Einfachheit, ja, und dass du es verstehen kannst, dass du es sehen kannst. Der Kabelbaum ist so simpel, ne? Und das ist doch eigentlich herrlich, ne?
Absolut.
Und es ist absolut herrlich, ne? Technologisch. Und deshalb komme ich davon nicht weg. Und ich sage immer, das letzte Auto, von denen ich habe, das ist der Käfer. Ne? Ich verkaufe alles andere. Auch dieses Porsche-Projekt, was ich habe, hängt mir natürlich auch am Herzen. Aber der Käfer ist immer
die Nummer eins,
der letzte. Ja. Das ist wie so ein alter Hund. Ne? Den kann ich auch nicht, abgeben. Ne? Ja. Das ist doch, das geht nicht. Ne?
Wir hatten es ja jetzt die ganze Zeit von schnellen Käfern und Passmaster und hier und da, Bonneville. Du hast dich aber auch um einen Käfer gekümmert, um quasi den ältesten Käfer, den VW30, ja, aus der Grundmann-Sammlung. Erzähl uns doch mal die Geschichte, das finde ich faszinierend.
Richtig. Ja. Ja, also ich versuche es mal kurz zu machen. Auch hier kann ich jetzt 2 Stunden erzählen.
Mach's nicht zu kurz.
Okay. Also es geht darum. Die Familie Grundmann haben ja eine große private Sammlung. Faszinierend für sich allein schon. Aber sie haben dort tatsächlich entdeckt, Björn Schewe natürlich auch immer mit dabei, der hat dann, oder die alle zusammen haben dann dieses Chassis oder dieses Rückgrat, ne, vom W30 gehabt. Das war, glaube ich, unter irgendeinem alten Kübelwagen verbaut oder unter irgendeinem Prototyp, haben die halt entdeckt. Ein Chassis von dem W30. So, jetzt gibt es aber gar keine Unterlagen. Es gibt kein Auto mehr. Es gibt nichts mehr. Alles zerstört. Alles weg. Alles, was es gibt, sind alte Fotos, sonst nichts.
Ja.
So, und es gibt eine einzige technische Zeichnung. Und diese Zeichnung wurde für ein Prospekt gemacht, ja, um Werbung zu machen für das Auto. Und diese Prospektzeichnung ist relativ schlecht. Ja? Die entspricht überhaupt nicht dem originalen Design.
Ja.
Das hat damals irgendjemand gemacht, das war nicht gut. Ja? So. Und das wurde aber hergenommen, diese Zeichnung, für andere Nachbauten. Wenn man das genau analysiert, merkt man, das ist nicht echt. Da stimmt nichts, ne, an dieser Zeichnung. Und dann am Nachbau natürlich auch nicht. Also du kannst diese Zeichnung nicht zugrunde legen. Es geht nicht.
Ja.
Sondern du musst eine neue Zeichnung machen. Und jetzt kommt's dann also über Björn Schewe und die Grundmänner, haben wir dann gesagt, okay, hier ist das Chassis. Die haben sich dann entschieden, das wieder aufzubauen, aus dem Chassis ein Auto zu machen. Da muss man wissen, dass viele dieser Teile von Mercedes kommen, weil es bei Mercedes gebaut wurde, der Prototyp. Es gab kein Volkswagen, es gab nichts. Also wurde bei Mercedes im Versuchsbau wurde dieses Auto gebaut. Und deshalb haben die damals ins Regal gegriffen und viele Komponenten kommen halt von Mercedes. Die Felgen und so weiter. Also viele Dinge hatte man dann aus Fotos, die man dort schon nachgebaut hat oder, sag ich mal, im Original gefunden hat und dann da dran gebaut hat. Also es gab ein Chassis, das stand dann vor mir und ich habe dann eine 1:1 Zeichnung gemacht, eine Seitenansicht, eine Draufsicht, Front und Heck, damit man eben die Form beschreiben kann anhand der Bilder. Und die habe ich dann so gut wie es geht dann vermessen und nachempfunden, wie denn jetzt die Form ausgesehen hat anhand der Bilder und dann übertragen in so eine Zeichnung.
Aber 1:1. Ich muss mal kurz unterbrechen. Ich finde das, also man muss das den Hörern nochmal vielleicht erklären, wer die Bilder nicht vor sich hat. Da steht ein Chassis mit einem Rad montiert, damit man so einen Größenvergleich hat. Und hinten dran ist eine weiße Wand mit unterteilt in Karos, glaube ich, oder? War das so 10 Zentimeter?
Ja, das habe ich selber.
Ja.
Genau, also früher, ne, muss ich sagen, früher haben wir so gearbeitet auf einem 100er Raster. Ja, also bevor die digitale Zeit kam und ich habe ja angefangen 96, da gab es das noch nicht. Da haben wir also wirklich noch analog gearbeitet auf diesen, das war eine Meiler, also so eine Meilerfolie, auf der man dann geprintet hat, ein 100er Raster. Diese Printanlage ist zerstört. Die gibt es nicht mehr. Also es gab eine bei Volkswagen, die existiert nicht mehr. Natürlich mit dem digitalen Zeitalter alles verschwunden. So, jetzt habe ich mir erstmal ein 100er Raster aufzeichnen müssen. Und dieses 100er Raster ist ganz wichtig, wenn du jetzt so Größenverhältnisse übertragen willst. Und du fängst beim Auto immer, also das ist eingeteilt auf X, Y, Z. X ist die Länge von dem Auto, dann Z ist die Höhe von dem Auto und das Y die Breite. Ne? Und Y0 ist immer die Mitte vom Auto und X0 ist Mitte Vorderrad. Also da fängt man an zu zählen. Dann ist also nach vorne hin Minusbereich, minus 100, minus 200, das ist der Überhang nach vorne und dann der Überhang nach hinten, wenn man so will. Das Auto unterteilt man in diese Raster, damit man keinen Fehler macht in der 1:1 Zeichnung, damit die eben exakt passt. Und das ist natürlich auch der Ausgangspunkt für mich gewesen, wenn du weißt, Käferradstand 2,40 Meter, hast du erstmal ein schönes Grundmaß, wovon du alles andere ableiten kannst. Ne? Und das musste ich ja machen, weil ich auf das nachmessen musste. Also ich musste alle Dimensionen nachempfinden, aber es gab ein paar Dimensionen, die waren bekannt. Wie zum Beispiel der Radstand. Ja. Ne? Und wenn du den Radstand jetzt zugrunde legst mit den 100er Rastern, kannst du es genau aufzeichnen und dann hast du die perfekte Basis, um den Rest jetzt nachzuempfinden. Ne? Dann kannst du ungefähr die Bodenhöhe nachmessen oder was du brauchst für den Motor. Ich hatte dann, da war eine Getriebeglocke drin und wir hatten einen einzelnen Motor irgendwo anders rumstehen. Da habe ich dann wirklich die Schweißperlen auf der Stirn gehabt, weil wenn ich jetzt dieses nachempfinde und die Karosserie wird davon gebaut und da passen ja die Motor nicht rein oder da geht der Heckdeckel nicht zu oder das Vorderrad passt nicht rein, ne, das Reserverad. Ja. Da habe ich eine Horrorvorstellung gehabt, dass das am Ende nicht passt. Ne? Ja. Und da spürst du natürlich eine gewisse Verantwortung für alle die Gewerke, die danach kommen. Klar. Das jetzt richtig zu machen, ne? Dass der Motordeckel zugeht und auch die vordere Haube zugeht für das Reserverad. Ne? Ja. Also das war echt für mich auch schwer und ich stand unter Druck und musste das so machen, dass es auch passt nachher. Ne?
Auch da zeigen wir euch nachher die Fotos auf Facebook und auf Instagram.
Genau.
Weil du hast gerade das Symbol benutzt, dass die Schweißperlen auf der Stirn gehabt, denn diese Fotos sind wunderschön, weil Andi steht ja in kurzer Hose mit dem Eisbecher in der Hand.
Genau. Ja, das muss man wissen, das war brutal heiß, das war so wie heute ungefähr. Ja. Es war noch wärmer, es war irgendwie ein ganz heißer Sommer und ich stand da barfuß mit dem Eis zum Runterkühlen. Ne? Das war in einem alten Lokschuppen, haben die da in Hessisch-Oldendorf. Witzigerweise steht das Auto jetzt fertig mit TÜV da Und da haben wir das gemacht vor Ort. Also es ist alles dort entstanden, wo das Auto auch entstanden ist. Also auch dort habe ich dann die Zeichnungen dann gemacht, habe mir dann Urlaub genommen und habe dann 2-3 Tage habe ich gebraucht oder so. Aber immer von morgens bis abends und immer runtergekühlt. Genau, die haben mir ein Eis mitgebracht. Die hat irgendwie Mitleid mit mir, weil ich da in dem heißen Schuppen da den ganzen Tag gearbeitet habe, mit kurzer Hose eben. Ne? Weil das war echt Arbeit, ne? Weil du 1:1 heißt ja, da musst du dich auch mal bücken oder auf eine Leiter steigen oder das ist schon ein bisschen mit Arbeit verbunden, weil du nicht, du zeichnest das nicht am Schreibtisch, sondern du hast diese große Wand, ne, damit du das hinbekommst. Das war, also ein bisschen körperliche Arbeit dann, wenn du das alles analog machst, ne, und aber trotzdem, es hat mir totalen Spaß gemacht. Die hatten alle Unterlagen da. Die sind alle 2-3 Stunden, ist jemand vorbeigekommen, wollte sehen, wie weit ich gekommen bin. Und das, ich hatte tolle Gespräche. Da waren tolle Kollegen da. Das ist ja eine ganze große Truppe gewesen, die da mitgeholfen hat für die einzelnen Gewerke. Und ich habe die dort kennengelernt vor Ort. Das sind tolle Leute. Es macht Spaß, mit denen zu reden. Die haben unheimliches Wissen aus der Vergangenheit. Na, auch die Grundmänner, Christian Grundmann war oft da. Und der hat ja das tiefste Wissen darüber, das kann sich niemand vorstellen. Niemand bei Volkswagen selbst oder ich sag mal Dr. Landenberger, der Dieter Landenberger, der hat es auch richtig drauf. Also da habe ich auch großen Respekt vor. Aber Christian Grundmann gehört auch dazu, zu den Leuten, die da so total bewandert sind, die nochmal ganz genau wissen, wann 1937 was wie gebaut worden ist. Also wirklich faszinierend, ne? Und hat mir großen Spaß gemacht.
Wie hast du hast das wirklich freihand an die Wand übertragen? Also, oder was heißt übertragen? Du hast die Karosserieform freihand da drauf gemalt, oder wie?
Ja, also du hast natürlich ein paar Anhaltspunkte. Ne? Ja. Du hast jetzt einen Radstand und von da aus, wenn du dann auf den Fotos schaust, kannst du eine ganze Menge ableiten. Ne? Ja. Viele Dimensionen, du kannst die Luftschlitze abzählen zum Beispiel hin oder andere Dinge, Anhaltspunkte. Und es muss dann insgesamt auch passen. Ne? Und durch meine Arbeit, die ich dann damals gemacht habe, ich bin ja so aufgewachsen, dass wir immer noch in 1:1 solche Zeichnungen gemacht haben im Design und davon sind dann Schablonen gemacht worden für die Clay-Modelle. Ja. So habe ich noch begonnen. Das macht man heutzutage nicht mehr so. Ja. Das war halt eben dieses Handwerk, sagen wir mal, das Designer-Handwerk, was man damals können musste. Ja. Das war dann halt so. Und ich habe dann das so auch angewandt, jetzt bei dem alten Auto. Und es gibt so eine gewisse Technik, mit sogenannten Tapes das zu machen, also mit Klebebändern. Das wird also nicht gezeichnet, sondern man macht Klebebänder. Die macht man gegeneinander, damit man das korrigieren kann. Mhm. Du bist dadurch sehr flexibel. Du klebst es auf, dann merkst du, oh, hier ist ein Buckel, hier ist eine Beule. Und dann klebst du daneben eine zweite Linie, die dann die Beule nicht hat. Dann vergleichst du das und dann mit dieser Technik tastest du dich daran, damit die Schwünge alle passen, damit das harmonisch aussieht und so weiter. Und das machst du, das dauert diese Zeit dann eben auch. Ja, und das ist nicht nur das Messen dann, sondern das Gefühl der ganzen Schwünge, der ganzen Kurven, das musst du dann nachempfinden. Ne? Und das ist eigentlich das Schwierige, da die ganzen Anläufe hinzubekommen. Und der Erwin Commander, der war ja eigentlich ein Karosseriebauer. Das heißt, der wusste genau, wie muss man eine Karosserie konstruieren, damit sie leicht wird. Damit du mit dem Einsatz von dem Material ein leichtes Ergebnis hast. Und da musst du viele Parabeln einbauen, viele Beschleunigungen in das Blech bringen, die das Blech dann sehr stabil machen. Ne? Und das ist dann auch die Brücke in die Neuzeit, weil diese ganzen Formbehandlungen dienten dazu, das Auto leicht und günstig zu machen. Man hat ja das Ziel, einen Käfer für 1000 Reichsmark zu machen. Das heißt, wenig Material und viel Ergebnis. Und der Commander hat das voll drauf gehabt, weil er aus dem, weil das war sein Geschäft, ja. Er war Karosseriekonstrukteur und wusste genau, wie das geht, damit du also eine stabile Blechform hast. Ne? Und wie macht man das? Das ist ein richtiges Business, ja. Also es ist ein richtiges Wissen brauchst du dafür. Und das hatte der.
Ich will da mal ganz kurz, haben wir schon, glaube ich, schon mal erklärt, sicherlich, aber Erwin Commander eben halt war der Designer, der den VW Käfer designt hat, eben halt, der die Karosserie designt hat. Das war nicht Professor Porsche selbst, sondern eben halt der Mitarbeiter Erwin Commander, der auch nachher den 356 gemacht hat und richtig. Ja, wie du schon sagst, Materialeinsatz, ne, ist das Auto sollte billig werden und das Auto hat aber auch, also der VW Käfer hat eine Stromlinienform mit integrierten Scheinwerfern, allen drum und dran, also eine hochmoderne Karosserieform, ne, wenn man es vergleicht mit einem Ford oder mit anderen Autos aus der Vorkriegszeit, ne, das ist schon, Erwin Commander, ganz, ganz tolle Geschichte.
Ja, genau. Kann man auch nochmal alles nachgoogeln. Ja. Der hat tolle Sachen gemacht. Der hat den Schwimmwagen gemacht, den Kübelwagen, Typ 82. Ja. Der hat den Porsche 550 gemacht. Es gab niemand anders. Ja. Also seit 1931 wurde das Konstruktionsbüro gegründet. Da war Commander dafür zuständig.
Er war der Mann, der mit Porsche all das zusammen gemacht hat. Bis zum Elva, aber den Elva hat dann eben halt FA, also Alexander Porsche gemacht, genau.
Richtig, aber das war auch eine Teamarbeit. Er war immer noch dabei. Ja, ja. Da gab es dann Vorschläge von ihm und von FA Porsche. Genau. Ich habe bei Porsche gearbeitet und da war der Ernst, hieß ja noch, ich weiß nicht mehr der Nachname, Ernst so und so. Der hat damals, war der Modelleur vom Porsche, vom Urmodell. Und er hat mir damals da im tiefen Schwäbisch da die Geschichten von früher erzählt. Und da war Erwin Commander schon noch dabei. Ja. Der war ja nach wie vor. Da muss man auch sagen, der Klee, Heinrich Klee, auch eine wichtige Rolle gespielt, hat die Fuchsfelge gestaltet, hat den Porsche 914 gestaltet, bla bla bla, kam aus Göttingen, Konditor aus Göttingen. Ja. Kann man auch googeln, heutzutage kann man ja alles googeln, Wikipedia. Ne? Heinrich Klee, Erwin Commander, tolle Leute.
Ach, jetzt sind wir gerade so mein Thema. Jetzt
driften wir ab. Wir waren beim W30. Jetzt müssen wir uns wieder fokussieren.
Genau.
Ne? Wir kommen wieder zurück.
Was mich noch interessieren würde, Andi, was für Details am VW 30 haben dich inspiriert oder gab es da Sachen, die dich inspirieren für deine heutige Arbeit für aktuelle Volkswagen?
Ja, das ist auch ein tolles Thema, weil okay, man merkt sich ja die Sachen, die man da macht. Ne? Die beeinflussen ja einen. Und was ich faszinierend fand, war beim Käfer, dass die ganzen Blechteile sind alle einschalig. Ja, und das ist was Besonderes. Eine Haube besteht immer aus zwei oder drei Blechteilen, die miteinander verbördelt oder verschweißt oder sonst was werden. Ne? So, und beim Käfer besteht das aus einem einzigen Blechteil. Ja, ein einziges Teil, wenn wir die Scharniere mal außen vor lassen. Und so ist es beim Käfer überall. Der Kotflügel ist ein Blechteil. Alles ist eine Blechschale und nicht zwei oder drei Schalen. Porsche 911, der Kotflügel, zwei Blechschalen. Ne? Also recht schwer und kompliziert. Der Käfer, super gemacht, immer nur eine Blechschale, damit es eben günstig wird. Eine Schicht, eine Lage. So, und wenn du jetzt den Käfer genau analysierst und die ganzen Sicken anguckst, die überall drin sind, im Dach, in der vorderen Haube, im Motordeckel, die sind alle dafür da, damit das Teil eben sich nicht verwindet, damit da Stabilität reinkommt, damit du nur eine Schale brauchst. Und das ist toll. Ja, so, jetzt haben wir ein Autoprojekt gemacht hier, ID Everyone hieß der. Ist ein Showcar gewesen. Und es wird auch nächstes Jahr als Serienauto auf den Markt kommen. Und da haben wir dieses mal angeschaut, was haben wir denn da gemacht? Wie kam es denn dazu, dass ein Käfer so günstig wurde und so stabil und so leicht auch? Ne? Ein Käfer ist ja mit 730 Kilo super leicht, das Auto.
Ja, ganz wichtig.
Ne? Das glaubt man ja nicht, wenn man die Form sieht, weil die relativ schwer aussieht. Aber das Auto ist leicht. Ne? Und jetzt haben wir uns ungünstig herzustellen. So, jetzt haben wir gedacht, jetzt lassen wir uns mal inspirieren. Und da gibt es eine Verformung im Blechdach beim W30. Ne? Das ist eine ziemlich lange, breite, nach hinten breitlaufende Verformung, die Stabilität ins Dach bringt. Und er hat viel Anläufe zur Seite. So, das haben wir jetzt mal übertragen auf ein ID Everyone und gesagt, wie können wir daraus ein Thema machen. Da haben wir das dritte Bremslicht integriert. Könnt ihr jetzt alle nachgucken, auch im Netz, kann man ja alles googeln. Also schaut mal an, der Heckspoiler oben hat jetzt eine Form, die sehr, sehr stabil ist. Und gelernt haben wir das beim ID3. Der hat einen Kunststoffheckspoiler, der sehr tief und sehr breit ist. Und der hatte dann so Einfallstellen und da mussten wir dann später eine Armierung unten drunter setzen, damit er stabil wurde. Und da haben wir gesagt, ich habe das mal in der Produktion gesehen, jemand hat mir das gezeigt. Da habe ich gedacht, alter Kumpel Jens Jaworski macht immer eine Tour mit mir, wo er mir immer zeigt, was kann man machen, im Design verbessern, damit das weniger Probleme in der Produktion gibt. Ja, das ist mir auch als Designer wichtig, auch den Kollegen in der Produktion zu helfen. So, na, jetzt haben wir das Problem da gesehen. Ich habe mich erinnert an den W30, dass er so eine breite Sicke oben im Dach hat. Da haben wir gesagt, das bauen wir jetzt in ID1 rein. Und zack, ist das da drin. Dieses Element ist da drin und wir haben sogar noch ein Design-Element draus gemacht. Es sieht aus wie ein Flugzeug, wenn du so willst, oder wie so ein Zagato, Double Bubble, sonst was da.
Genau.
Also es hat totalen Charakter und es kommt eigentlich aus dem W30, es ist eigentlich eine Maßnahme, um die Armierung unten drunter zu sparen. Ja, also das Auto wird günstiger, stabiler und das fängt irgendwann auch alles an zu klappern. Das willst du ja als Kunde auch nicht.
Ja, cool.
Und der Wagen, muss ich auch sagen, der wird ein Viersitzer, ja. Ist kein Fünfsitzer, ja, sondern ein Viersitzer. Der kann in der Mitte so eine Sicke haben. Dadurch wird der stromungsgünstiger. Das ist das eine. Und das andere wird, also das ist eine Leidenschaft von mir, stromungsgünstige Autos, habe ich schon ausgeführt. Und das andere ist, das Auto wird günstiger dadurch, ja, ne?
Genau. Und du hast die Kopffreiheit, dass du sagst, dann links, rechts hast du die Kopffreiheit in der
genau,
Mitte.
Richtig, genau, richtig. So. Sagen. Ja, ja. Und in der Mitte ist ein bisschen tiefer.
Genau.
Und wie gesagt, das dritte Bremslicht ist ja integriert, dass es ein tolles Thema wird. Ne? Und so kannst du eigentlich in das Design Charakter bringen und hast aber einen technischen Ursprung. Also ja, es kommt eigentlich aus der Produktion, eigentlich kommst du daher, ein Auto leichter und stabiler zu machen. Und das Ergebnis ist ein tolles Design. Und jetzt, warum denn nicht? Ne?
Ja.
Und deshalb dieses Lernen aus der Vergangenheit zu schauen, was hat es gegeben? Ne?
Genau.
Warum haben die das so gemacht? Was war eigentlich die Eigenschaft vom Comment? Warum hat er das also gestaltet? Ne?
Richtig.
Schaut doch mal hin, ne? Da kann man was von lernen. Ne?
Das finde ich ganz faszinierend. Überleg mal, du zitierst Erwin Commander, ein Design, das ist 90 Jahre mittlerweile alt, oder fast 90 Jahre alt.
Ja, ja,
und ganz bringst genau. Es auf die Zukunft von VW. Und das finde ich
richtig,
ganz faszinierend einfach und ganz wichtig auch irgendwie, dass ja,
ja,
für unsere Hörer eben auch und für die Faszination Volkswagen. Der Volkswagen basiert nun mal auf all diesen ganzen Wissen einfach, ne? Und du führst es weiter aus und das finde ich, fasziniert mich einfach sehr, muss ich sagen.
Ja, also wir haben, ich finde, die Historie gehört voll dazu.
Ja.
Man muss sich damit auseinandersetzen, ja, man muss das machen. Ich war vor ein paar Tagen erst auf einer sogenannten Bunkertour. Es gibt hier eine Bunkertour bei Volkswagen. Das hat auch viel mit der anderen Geschichte mit Zwangsarbeit zu tun und so. Und diese ganze Geschichte drumherum ist wirklich dramatisch. Ja. Die ist wirklich faszinierend und ja, du findest auch immer Dinge, Gründe, warum ist was so, ne? Mhm. Warum ist was wie entstanden? Und dunkle Seiten hat es gegeben, ne? Ja. Und das alles zu wissen und zu lernen, ich ja, finde, es ist für unsere Generation total wichtig, dass wir das mal alles gelernt haben, gesehen haben, auch die dunklen Seiten auf gesehen haben. Fall. Du musst wirklich ja, alles, du ja, musst dir überall, also ich, das ist meine Meinung, ne? Du musst dich damit auskennen.
Ja.
Und wenn du hier die Zukunft gestalten willst, da musst du die Vergangenheit kennen.
Ja,
da musst du
ja,
die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen.
Ja.
Mit jedem Projekt lernen wir auch was.
Ja.
Ne? Wir haben Türgriffe schon gemacht, die waren sehr schlecht an der Produktion. Daraus haben wir gelernt und dann haben wir das richtig gut gemacht. Und weißt du, du musst doch dich weiterentwickeln.
Ja.
Und das macht mir totalen Spaß, hier jetzt auch aus der Vergangenheit bestimmte gestalterische Themen in die Zukunft zu übersetzen. Das heißt nicht, dass wir nur alten Quatsch machen oder das wiederholen oder dass es alt ist, sondern nein, es ist nach vorne vorwärts gewandt, aber mit dem Wissen aus der Vergangenheit.
Ja.
Und dann kannst du da mehr Wert reinbringen,
ja,
wie ausgeführt in dieser Sicke im Dach. Ja?
Was ich da ganz kurz reinschmeißen wollte, nur wir sprechen immer über Andi Mint und du sagst trotzdem immer wir, und das finde ich wichtiges Thema, denn du stellst dein Team immer sehr in den Vordergrund. Wenn man sich deine Arbeit anschaut, wenn man dich verfolgt in den
ja,
Medien, dann sieht man eben halt, dass wir nicht ja, nur über Andi Mint sprechen, sondern über dein Team sprechen. Ne? Deine Jungs und Mädels, die du da an der Seite hast,
ja,
sind ein sehr gutes Team, glaube ich. Ne? Und das
ja,
macht ihr wirklich ja, sehr, sehr gut einfach. Das wollte ich aber nur mal so im Nebensatz kurz sagen. Also,
nein,
ja,
das ist kein Nebensatz. Bitte lass mir einen Satz nochmal machen. Ne? Das ist, finde ich, sogar ein Hauptsatz. Wir haben 350 Leute, jeder arbeitet mit. Wir haben alle möglichen Fakultäten hier und Gewerke. Jeder hat seinen Beitrag und wir machen das alle zusammen hier. Und das ist, Volkswagen ist ein Team. Ja, und das ist speziell bei Volkswagen so. Und das ist mir total wichtig. Ja, ganz wichtig sogar. Wir haben ein Buch gemacht, da ist die erste Seite nur Mitarbeiter, letzte Seite nur Mitarbeiter. Kann ich sehr empfehlen, ne? Creating Memories.
Wenn ihr euch jetzt wundert, warum wir hier so drängen, wir haben von Andis Team die Vorgabe, in 1:50, 1:30 durch zu sein. Die haben wir jetzt leider erreicht. Ihr seht, wir könnten mit Andi noch stundenlang weiterquatschen.
Ja.
Andi, Chefdesigner bei VW, wir dürfen es nicht.
Ich würde auch gerne. Ich würde am liebsten, aber ich muss erstmal in Rente gehen und dann können wir das normal machen.
Wir können uns immer nur so bedanken bei dir, dass du dir die Zeit für uns nimmst einfach. Das,
ja,
wir schätzen ja, das sehr gerade hier,
ja,
dass wir das mit dir hier
ja,
durchexistieren dürfen. Vielen, vielen Dank.
Ja, die Termine ja, klopfen an die Tür. Ja, ich habe immer ein bisschen Druck hier. Kalender ist immer voll, aber ich habe es wirklich genossen. Ich rede gerne über den Käfer. Ich rede auch gerne über Volkswagen und die ganzen Geschichten rumrum, die dazugehören, ne? Aus der Vergangenheit in die Zukunft, das ist das, was wir gerade gestalten hier, das macht mir totalen Spaß und wir haben ja auch schon wieder einen kritischen Moment, ne? Das gibt's ja immer wieder und jetzt sind wir auch wieder in einer Phase, wo wir wirklich Gas geben müssen, dass wir in der Zukunft noch weiter existieren, ne? In der Form ein Geschäftsmodell haben für die nachfolgenden Generationen, das ist ganz wichtig.
Ja.
Herzlichen Dank, Andi, für diese anderthalb Stunden. Es hat wieder super viel Spaß gemacht.
Ja. Ich danke euch, ja, es war toll, ja.
Wir haben natürlich Bilder zu all dem auf unserem Facebook- und Instagram-Kanal.
Ich finde dort noch viele weitere Informationen. Bilder sagen vielleicht immer ein bisschen mehr als Worte. Wir freuen uns über jedes Feedback von euch. Kommentiert die Fotos, schreibt uns gerne eure Gedanken dazu. Ganz wichtig, bewertet uns, darüber würden wir uns sehr freuen. Also hinterlasst auch Sternebewertungen.
Genau.
Und ganz wichtig, in euren Podcast-Player, bitte klickt auf Folgen, folgt uns, denn das hilft uns sehr weiter.
Und ihr verpasst keine Folge mehr. Es wird euch nämlich immer auf eurem Bildschirm angezeigt, wenn eine neue Folge von Vintage Wolfsburg online ist.
Ganz genau. Und wenn ihr weitere Ideen noch habt oder Rückfragen habt oder sonst was, schreibt uns doch gerne eine E-Mail, wenn das nicht öffentlich sein soll oder wie auch immer. Ihr könnt uns per E-Mail erreichen unter info@vintagewolfsburg.de. Also auch da keine Scheu haben, meldet euch gerne bei uns.
Ja, und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Macht's gut. Vielen Dank, Andi. Und bis die Tage.
Ich danke euch. Haut rein, ne? Ciao.
Danke dir. Tschüss.
Bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.
Das war Vintage Wolfsburg, der luftgekühlte Podcast mit Georg Otto und Helge Ohmes.